Also nochmal herzlich willkommen. Das ist jetzt die Fortsetzung des Talks von drüben, der schon gut besucht war. Wie man sieht, die Leute wandern mit dir mit. Du machst etwas richtig. Einen herzlichen Willkommensapplaus nochmal für den Moritz Bartl. Dankeschön.
Ja, ich wusste nicht, wie das jetzt hier ausschaut mit Workshop-Raum und wie viele Leute da auftauchen werden. Spannend insofern, dass ich ungefähr ein Drittel von dem, was ich eigentlich drüben im Vortrag erzählen wollte, nur geschafft habe. Das heißt, ich habe noch zwei Drittel übrig. Und ich glaube, das bietet sich vom Format her an, dass ich das jetzt einfach nahtlos fortsetze. Und dann will ich aber trotzdem noch irgendwie schauen, dass man so ein paar Gespräche hinkriegen und ich nochmal ein paar Fragen beantworten kann. Aber ich will jetzt trotzdem nochmal einen Schritt weitergehen, weil nämlich eigentlich das, was ich drüben erzählt habe, sozusagen in der nächsten Konsequenz wollte ich darauf eingehen, was gibt es eigentlich für Alternativen, wenn wir schon diese Problematik haben. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben mit Tor ein sehr starkes Anonymisierungswerkzeug. Es ist im Vergleich zu dem, was es sonst so gibt, am Ende der Speerspitze. Und die einzige Problematik, in Anführungszeichen, die dadurch nicht erschlagen wird, ist eben dieser sufficiently global passive adversary, der genug von der Netzinfrastruktur sieht oder selbst betreibt. Und da wollte ich noch ein bisschen drauf eingehen. Ich wollte einmal noch auf diesen Mythos eingehen oder das, was man immer mal wieder hört, ist nämlich, dass die Geheimdienste ja diese ganzen Knoten betreiben und dass man deswegen eher die Finger von lassen sollte, weil man eher dafür sorgt, dass man ihnen den eigenen Datenverkehr sozusagen auf dem Tablett serviert. Wenn man sich damit beschäftigt, wer diese Knoten betreibt, man kann das Ganze ist, ich blätter hier mal ein bisschen durch, da muss ich später wieder zurück, das wird sehr schön. Ich habe hier so verschiedene Sachen noch. Also einmal habe ich hier die Snowden-Leaks, die sich speziell auf Tor beziehen. Und da sieht man eben so Sachen wie, wir benutzen das inzwischen als Werbung, the king of high security, low latency Internet Anonymity. Das ist eine Auszeichnung von der NSA, die wir gekriegt haben. Das ist schon mal nicht schlecht. Es gibt diesen schönen Tor Stinks-Vortrag, Foliensatz. Und da gehen sie so ein bisschen drauf ein, was ich vorher eben auch gesagt habe, sie werden nie es schaffen, alle Tor-Nutzer zu jedem Zeitpunkt zu de-anonymisieren. Das heißt, insbesondere wenn man sich der Problematik widmen möchte, der Massenüberwachung, wo es einfach nur darum geht, massiv alle Daten einzusaugen, dann daraus Erkenntnisse zu gewinnen, wie sozusagen die Bevölkerung agiert. Das Ganze kann man bei Tor nicht machen. Das heißt, wenn es einem diese De-Anonymisierung, die vermutlich durchführen können, bezieht sich dann immer auf Einzelfälle, auf Spezialfälle, die sie ins Auge fassen. Und allein deswegen ist es sozusagen schon sehr wertvoll, wenn man so ein Werkzeug hat, einfach um gegen diese Massenüberwachung und Massendatenerfassung vorzugehen. Ich hatte da so ein paar Folien, wer betreibt eigentlich die Relays und wie relevant das ist. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie jetzt so das Prinzip ist, also wir haben diese drei Knoten, der Datenverkehr läuft da verschlüsselt durch und der bekannte Angriff für diese statistische Analyse ist, ich kann den Eingangspunkt überwachen, ich kriege den Eingangspunkt meinetwegen zufälligerweise, weil ich irgendwie 10% des Netzwerkes überwache, kriege ich 10% aller Verbindungen mit, die hier reingehen und dann vielleicht noch 10%, die hinten wieder rausfallen bei dem Exit-Knoten und kann darüber eben diese Traffic-Korrelation machen. Dann stellt sich die Frage, was habe ich denn überhaupt für einen Vorteil, wenn ich diese Knoten selber betreibe? Das heißt, in vielen dieser Schreckensszenarien spricht man davon, ja, oh mein Gott, die betreiben das ganze Netzwerk und so weiter. Viel relevanter ist es, wie einfach es ihnen gemacht wird, eben sich nah an diese Knoten ranzupirschen und einfach mit dem Rechenzentrum einen Deal zu machen oder mit dem Internet Exchange oder die kompletten Überseekabel oder sonst was abzuhören. Und wenn man sich dann, da habe ich keine Folie zu, wenn man sich das vorstellt, wo die ganzen globalen die Unterseekabel langlaufen und wie viel Verkehr darüber geht, ist es oft auch gar nicht so angeraten, über Ländergrenzen hinaus zu verbinden. Ich habe vorher angedeutet, man will vielleicht irgendwie erstmal nach China gehen, dann will man nach den USA connecten und dann nach Russland. Aber da läuft man halt Gefahr, dass man über genau die großen Knotenpunkte läuft, die internationalen Datenverkehr weiterleiten. Und eher dadurch dann sozusagen denen die Anonymisierung ermöglicht, weil sie diese großen Sammelpunkte abschnorcheln, während man vielleicht besser gefahren wäre, wenn man einfach nur zum Beispiel innerhalb Österreichs bleibt und drei Knoten in Österreich wählt, weil dann ist zumindest die Möglichkeit, diese Verbindungen zu überwachen, muss man schon relativ nah ran. An die Leitungen, die zwischen den Internetprovidern innerhalb von Österreich existieren zum Beispiel. Es gibt so einen Haufen Folien, die kann man sich dann reinziehen und verschiedenes mutmaßen. Das ist alles auch schon wieder ganze Zeit her, das, was man bei Snowden so gelesen hat. Das heißt, man kann darüber sich überlegen, wie weit sind sie heutzutage. Ich habe mir mal ein Skript gebastelt, das kann man jetzt hier nicht so richtig gut erkennen, dass sich die Liste aller Relays holt, dann die Exit-Relays nur rauszieht. Das waren zu dem Zeitpunkt waren das 1032 und dann davon die schnellsten 80% nimmt. Und da sieht man, die schnellsten 80% von dem Netzwerk sind nur noch 280. Das heißt, knapp 700 von den Exit-Knoten sind so klein, dass sie nur insgesamt in der Summe 20% der Kapazität bilden. Und dann kann man sich von diesen 80% anschauen, okay, wer ist das Schnellste, das Niedrigste? Und man kann bei jedem Relay eine Kontaktinformation hinterlegen, freiwillig. Das ist einfach ein String, den man angibt. Und hier habe ich mal aufsummiert, anhand dieses Kontakts, den man angibt, wie viel Bandbreite die jeweils zur Verfügung stellen. Und so kann man sich dann anschauen, in der Summe der Haupt-Traffic läuft über 54 Relays, die überhaupt gar keine Kontaktinfos angegeben haben. Das heißt, da kann man ein bisschen reinzoomen und sich überlegen, wer könnte das denn sein, aber man hat nicht viele Infos jetzt daher. Aber wenn man die einzelnen Player anschaut, also der größte Player mit nur 6 Relays, aber dafür 2,6 Gigabit an Traffic, sind Friend von der N, sind die Luxemburger, das ist der Luxemburger CCC, die haben einen Verein ausgegründet, Freunde der Zwiebel, auf Luxemburgerisch. Und dann kommen wir mit TorServersNet, also die Zwiebelfreunde, mit 1,9 zu dem Zeitpunkt. Und so gesehen sind die größten Betreiber bis runter zu der Liste und man kann noch weitergehen. Und die habe ich mir angeschaut und da kenne ich die Leute. Also das ist sozusagen, für mich ist es ein bisschen einfacher zu sagen, ich kann das einigermaßen einschätzen, wer sind die ganzen Betreiber, aus welcher Motivation machen die das, wie sorgen die dafür, dass die Kisten auch einigermaßen sicher stehen. Und da hat sich bisher noch nicht irgendwie abgezeichnet, dass es da irgendwelche bewussten Manöver gibt, sich da einzubringen. Man kann es natürlich nicht ausschließen. Wenn sie geschickt vorgehen, ist es schwierig, weil jeder kann so einen Knoten betreiben. Ich möchte aber nochmal auf so ein paar Alternativen eingehen, wie man nämlich auch Datenverkehr anonymisieren kann, und zwar auf Mixnets. Ich habe das vorher schon angedeutet, wenn man sich verabschiedet von dem Prinzip, dass man eine TCP-Verbindung tunnelt durch das Netzwerk. Was nämlich bei Tor passiert, ist, dass diese Verbindung aufgebaut wird von Alice über R1, R2 zu R3. Und immer dann, wenn der Nutzer irgendwie eine Anfrage stellt ans Internet, wird die durch diesen Tunnel durchgegeben. Das heißt, der Tunnel steht relativ lange. Das Standardzeitfenster war immer so 10 Minuten. Also 10 Minuten lang hat man dieselbe, man nennt es Circuit, also dieselbe Verbindung benutzt. Inzwischen im Tor-Browser sind es sogar 2 oder 3 Stunden. Das hat was damit zu tun, dass Seiten immer komplett austicken, wenn du auf einmal von einer anderen IP-Adresse kommst. Also du willst da irgendwie was tun, du loggst dich irgendwo ein und zack, bist du wieder ausgeloggt. Und deswegen wurde dieses Zeitfenster vergrößert. Das heißt, pro Seite, die man im Tor-Browser aufruft, außer man wählt, ich möchte gerne eine neue Identität, hält man für 2, 3 Stunden bei. Und das Problem hier ist eben, dass man in diesem Zeitfenster diese Korrelationen anstellen kann Und bei der Alternative Mixnetz arbeitet man nicht so paketbasiert, also TCP-Pakete, die irgendwie durchgereicht werden müssen, sondern man arbeitet nachrichtenbasiert. Das heißt, man nimmt eine gesamte Nachricht, eine E-Mail oder irgendwie beim Instant Messenger halt das, was man tippt, und betrachtet das als ein Paket, das man durch dieses Netzwerk durchleitet. Und dann kann man Folgendes machen, man kann diesen Verbindungsaufbau machen zu einem ersten Relay, gibt dem die komplette Nachricht, das ist der Tor-Verbindungsaufbau, genau. Und bei Mixnetz läuft es so ab, ich gebe die Nachricht im ersten Mixnet-Knoten und beende die Verbindung wieder. Mein Job ist erledigt, ich habe die Nachricht abgegeben und die Nachricht ist auch wieder so eingefasst in so Verschlüsselung. Das heißt, R1 kann damit nicht viel anfangen und macht eigentlich genau dasselbe wie Tor auch, nämlich die Aufgabe von R1 ist nun, das Ding an R2 weiterzuleiten. Aber im Vergleich zu Tor kann sich R1 damit Zeit lassen. Wir haben nicht wie bei TCP irgendwelche Timeouts und irgendwelche Verbindungen, die aufrechterhalten werden müssen, sondern es gibt einfach jetzt gerade gar keine Verbindungen. R1 sammelt fleißig weiter Nachrichten von allen möglichen Nutzern und irgendwann sagt R1, okay, jetzt habe ich 1000 Nachrichten, jetzt schicke ich die in einer anderen Reihenfolge, zum Beispiel zeitgleich alle weiter. Und dann gibt es eben so eine Verbindung zu R2 irgendwann, da wird die Nachricht gedroppt, dann passiert wieder erstmal eine Weile gar nichts. Und dann gibt es eine Verbindung zu R3, dann passiert wieder gar nichts und irgendwann sozusagen schickt R3 das an Bob oder Bob holt es sich ab bei seinem zuständigen Knoten. Das heißt, man kann sich das vorstellen, es gibt verschiedene Strategien, die man da umsetzen kann. Einmal gibt es die sogenannten Threshold Mixes, die sammeln so und so viele Nachrichten ein und erst dann fangen sie an, die in einer anderen Reihenfolge weiterzuschicken an den nächsten Knoten. Dann gibt es so Timing, also so alle 10 Minuten oder sowas werden alle eingegangenen Nachrichten in einer anderen Reihenfolge weitergeschickt. Der in Anführungszeichen populärste Dienst, der noch existiert, ist das Mixmaster-Netzwerk. Wir betreiben auch einen Mixmaster-Knoten und der benutzt so eine Kombi davon. Das heißt, es gibt immer so Zeitintervalle, wo weitergeschickt wird, aber wenn bis zu dem Zeitpunkt zu wenige Nachrichten eingetroffen sind, dann wartet er nochmal eine Zeitperiode ab, bevor er das weiterleitet. Und seit relativ kurzem, also vielleicht so 10 Jahre in der Forschung, gibt es das Prinzip von einem Stop-and-Go-Mix, wo diese Delays der einzelnen Hops, der einzelnen Relays vom Nutzer vorgegeben werden. Das heißt, der Nutzer sagt, okay, auf Basis der Infos, die ich habe, wie das Netz genutzt wird gerade oder sonst was, sage ich, der erste darf 3 Minuten warten, der zweite darf 2 Minuten warten und der dritte darf 5 Minuten warten. Das heißt, ich kann auch abschätzen, wann das ungefähr beim Empfänger angekommen ist. Das ist bei Mixmaster nicht der Fall. Da wirft man eine Nachricht rein und wenn man Glück hat oder Pech hat, kann das Tage dauern, bis die Nachricht irgendwo wieder auftaucht. Das ist so ein bisschen so ein Abriss, den habe ich deswegen an der Stelle jetzt hier drin über Anonymität und Forschung, um zu zeigen, dass es erstmal eigentlich immer um Mixnetz ging. Die Leute, die Tor entwickelt haben, haben auch am Anfang, der Hauptentwickler von einer der Hauptentwickler von Tor am Anfang, hat auch Mixmaster entwickelt. Das heißt, am Anfang waren diese Leute interessiert daran zu sagen, wir bauen das sicherere System, ja, weil das nämlich diese Traffic-Korrelation aushebelt. Nur das Problem ist, dass sich diese Systeme nie durchgesetzt haben. Also es gab 92, war so der Start, mit einem verrückten Finnen, der schwirrt auch immer noch irgendwo rum, der hat einfach so einen Server betrieben, das war zum Hochzeitpunkt so 8000 Nachrichten am Tag, die da durchliefen und er hatte einfach nur diesen einen Server, der hat diese 8000 Nachrichten erhalten, hat die ganzen Absenderinformationen entfernt und die dann wieder rausgeschickt. Das lief so lange, bis 95 die Church of Scientology in L.A. zum FBI gegangen ist, weil nämlich deren interne Church of Scientology-Hierarchie-Ebenen mit diesen Aliens und dem ganzen Krempel, woran die glauben, aufgetaucht ist. Und das wurde über seinen Server verschickt. Und FBI ist dann nach Finnland gegangen und hat dort mit den Polizisten gesprochen und die haben die Kiste mitgenommen. Das war das Ende von dem Anon Penetfi. Das ist eine schöne Geschichte, kann man nachlesen. Und dann gab es eben so eine Reinkarnation oder eine zweite Variante davon. Und dann 94 Und Mixmaster gibt es eben immer noch. Es wird nicht mehr wirklich dran weiterentwickelt, aber es läuft noch. Es gibt irgendwie, glaube ich, 5 oder so Server. Das reicht aber aus. Also diese Anonymität mit dem, wir sitzen jetzt einfach mal auf Nachrichten und warten und warten und warten, dafür braucht man nicht viele Server. Dann gab es nochmal so eine Theorie, Mix Minion ist auch der Typ, Nick Matthewson von Tor Project, der daran weitergebastelt hat und der hat dann eben auch bei Tor mitgearbeitet, weil eben so die Meinung war der vorherrschenden Krypto-Aktivisten in dem Anonymitätsbereich, dass es nichts bringt, dass es zu wenig Nutzer gibt. Wenn ich nur 100 Nutzer habe von dem System, dann schütze ich die auch nicht wirklich, sondern ich brauche eine Masse. Und inzwischen haben wir bei Tor eben 2 Millionen Nutzer am Tag und dadurch können einzelne Nutzer besser untergehen in der Masse, was bei den Systemen nie erreicht wurde. Das heißt, warum war das so? Einmal, es gab gar keine Zustellungsgarantie, wenn irgendwelche Server abgeschmiert sind oder neu gestartet oder wie auch immer ihre Mails nicht weitergeleitet haben, dann waren die halt einfach verschollen und sind nie angekommen. Das macht so ein bisschen schwierig, das so in der breiten Masse den Leuten anzubiedern als tolles Werkzeug. Dann diese Sache mit den langen Nachrichtenlaufzeiten. Das ist in Zeiten, wo man Instant Messenger benutzt, vielleicht nicht mehr ganz so erträglich. Dann komplizierte Nutzeroberflächen, es gab eigentlich keine Integration, keine sinnvolle in bestehende Mail-Clients oder sonst was, das war alles ziemlich bastelig und auf der anderen Seite war das Prinzip bei allen diesen Mixnets eigentlich, dass man jedem beliebigen Internetnutzer eine Mail schreiben kann, das funktioniert auch immer noch, als Absenderadresse steht dann halt einfach das, was der Mixnet Exit konfiguriert hat, irgendwie anonymous at torservers.net oder was auch immer. Das heißt, es kommt alles, fällt alles auf uns zurück in dem Fall, wenn Sie unseren Mixnet Exit benutzt haben, wenn irgendjemand irgendwelche Hassbotschaften verschickt oder sonst irgendwas, dann kann er das tun an beliebige Empfänger im Internet. Es wird einfach per Mail zugestellt. 2017, also die Forschung ging weiter und 2017 gab es ein interessantes Paper, das es auch nochmal alles so ein bisschen zusammengenommen hat und ein System entworfen hat, bei dem einmal aktive Angriffe zumindest erkannt werden können gegen das Mix-Netzwerk. Für 10 Jahre hat man gesagt, oh, da gibt es zu viele Angriffsmöglichkeiten, Szenarien, wie jemand eingreift, aktiv. Das heißt, jemand monitort nicht nur die Systeme, dann passiert nichts, aber jemand könnte zum Beispiel alle Nachrichten erstmal blockieren und nur eine einzelne Nachricht durchlassen und dann mit Dummy-Nachrichten auffüllen und dann wiederum nachverfolgen, wo diese eine einzelne Nachricht hinläuft. Und das sind alles relativ theoretische Angriffe, die aber in der Praxis schon durchaus auch vorstellbar sind, dass man die macht, wenn man eben aktiv Zugriff hat auf diese Netzinfrastruktur. Und bei Loopix ist es so, dass die ganze Zeit so, ja, die nennen das Loops, Datenpakete zwischen den Mixes hin und her geschoben werden, in einer Art und Weise, die nicht die Anonymität gefährden, aber man kann sozusagen den lauffähigen Zustand feststellen und merkt, wenn irgendwie was hakt und wenn irgendwas nicht funktioniert. Und inzwischen ist eigentlich die Erkenntnis da, dass das einem erstmal ausreicht, wenn man bei dem Netzwerk irgendwie feststellen kann, okay, da wird dran rummanipuliert. Und das andere ist, dass über verschiedene Maßnahmen, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, man die Latenz für den gesamten Durchlauf durch so ein Mixnet auf Sekunden reduzieren kann und dennoch die Korrelation relativ sinnvoll verhindern kann. Und das ist das, wo es wieder spannend wird, wo ich auch glaube, dass wir jetzt in einer Zeit sind, wo diese Thematik in den 90er Jahren halt einfach nur Krypto-Freaks interessiert hat und niemanden sonst und niemand hat so richtig verstanden, warum will man das. Und das sieht jetzt 20 Jahre später schon ganz anders aus. Also wenn man jetzt sich umschaut, auch gerade so im Menschenrechts- und Aktivismus- und Journalismusbereich, die Leute haben Probleme. Die haben de facto on the ground Probleme, weil ihre Nachrichten nicht anonym durchs Netz gepumpt werden. Wer schon mal einem im selben Raum eine WhatsApp geschickt hat oder eine Signal-Nachricht, hat wahrscheinlich auch festgestellt, dass es durchaus auch mehrere Sekunden dauert, bis die da wieder durchkommt und bei dem eigentlichen Empfänger ankommt. Das heißt, gerade gibt es so ein bisschen neue Energie und neue Aufregung in der Szene, weil man eigentlich sagen muss, die ganze Forschung, die jetzt seitdem passiert ist, ist eigentlich an dem Punkt, wo es eigentlich mal wieder darum ginge, ein System zu bauen, das man in die Realität bringen kann. Und da möchte ich eins rauspicken, das ist Katzenpost. Das entsteht im Rahmen von einem EU-Forschungsprojekt und ich spiele da mit. Und da sind die ganzen großen Größen aus der Anonymisierungsforschung mit dabei. Und das läuft jetzt so aufs Ende dieses EU-Projekts zu. Das Ende ist Januar 2019. Das heißt, von den 3,5 Jahren Laufzeit von dem Projekt sind wir jetzt so im letzten Jahr. Und jetzt geht es darum, mit den ganzen Akademikern und ein paar praktischen Leuten, die auch wirklich Code produzieren können und sich mit Open Source auskennen, ein System zu bauen. Es gibt eine erste Spezifikation von den meisten der Komponenten auf GitHub. An der Implementierung wird gerade gebastelt. Wir haben eben noch ein Jahr Finanzierung. Im Dezember bringen wir uns nochmal alle zusammen auf irgendein schönes Ferienhaus auf einer griechischen Insel. Griechenland deswegen, weil da von dem griechischen Forschungsnetzwerk Leute dabei sind. Und ich kann nur einladen, wenn Leute, die so in die Programmierung gehen, die vielleicht Go auch schon mal gesehen haben, sich das mal reinzuziehen. Wir suchen da auch noch Entwickler. Und wie gesagt, wir haben da ein bisschen Geld. Genau, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt mal zu diesem Themenblock, also falls jemand zu Mixnetz Fragen hat, würde ich jetzt gerne zu Mixnetz Fragen entgegennehmen, wir das mal so zwischendrin einwerfen können. Weiß nicht, gibt es ein Mikro? Moment.
Test, ja, okay. Genau, also bei der Liste historisch stand ja gleich am Anfang keine Zustellungsgarantie. Wie sieht das jetzt momentan aus?
Also im Rahmen von der, bereits im Rahmen von Mixminion Design 2002 wurde ein Konzept eingeführt, das nie in die Praxis umgesetzt wurde, das nennt sich Single-Use Reply Blocks, SERPs. Und da ist die Idee, dass mit dem Paket, das du baust als Client, fügst du eine Info hinzu für diese Kaskade, die du benutzt, wie jemand schrittweise rückwärts dir eine Status-Info zukommen lassen kann. Ursprünglich war das mal gedacht als, ich schicke dir anonymisiert eine Nachricht, ich bleibe anonym, du möchtest mir aber trotzdem antworten können. Also dafür wurden diese Single-Use-Reply-Blocks eingeführt und wir haben die bei dem Katzenpost-Design aufgegriffen und da gibt es die Single-Use-Reply-Blocks, die bis zu dem letzten Mixnet-Knoten gehen. Und der letzte Mixnet-Knoten in unserem Design wird betrieben von dem Provider, bei dem du bist. Wir arbeiten mit verschiedenen Community-Providern zusammen, das heißt RiseUp und ein paar andere von diesen bekannten Community-Providern wollen das, wenn das mal steht, auch für ihre Nutzer anbieten. Und die Idee ist, dass man das sozusagen sukzessive so ausrollt und dadurch auch Spam und so weiter verhindern kann, weil sowohl der Provider, mein Provider, von dem ich Mails ausschicke, als auch der Provider, der die Mail am Schluss empfängt für einen Nutzer, zwar den Inhalt nicht erfassen kann, aber zumindest feststellen kann, okay, gibt es dieses Nutzerkonto und auch den anderen fragen kann. Da gibt es Verfahren, wie du sozusagen, wenn du dich beschwerst, der ursprüngliche Provider das trotzdem noch in einem Postfach zuordnen kann. Das heißt, wir sprechen hier genau um diesen, es geht nicht um anonym Mails verschicken, wo die Identität des Absenders dem Empfänger nicht mehr bekannt sind, sondern es geht um die Anonymität vor Angreifern auf dem Pfad zum Empfänger. Am Schluss wird immer noch dein Absender da sein. Und dieser Single-Use-Reply-Block wird von dem letzten Mixnet-Knoten von dem Provider ausgelöst und wird zurückgeschickt. Das heißt, mit der Kombination dieses Stop-and-Go-Verfahrens, bei dem der Absender die Delays konfiguriert, weißt du genau das Zeitfenster, wann du diesen Single-Use-Reply-Block wieder zurückbekommst. Also sagen wir mal, du nimmst 3 Hops, jeder Hop fügt eine Minute Delay hinzu, dann bist du bei 3 Minuten, dann braucht die Antwort nochmal 3 Minuten, bist du bei 6 Minuten, machst nochmal einen Puffer von 3 Minuten, dann weißt du nach 10 Minuten, ist es durchs Mixnet gekommen oder nicht, wenn nicht, dann schicke ich es nochmal los. Und wir haben auch so eine Duplikatfilterung und so weiter. Also wenn du das doch nochmal, wenn der Client doch nochmal das losschickt, kann man auf Empfängerseite feststellen, okay, die Nachricht hatte ich schon, dann droppe ich die zweite. Und darüber kommen wir zu so einer Zustellungsgarantie.
Danke.
Da neben dir ist auch gleich noch eine Frage.
Frage hätte ich, und zwar, es ist das, es ist WhatsApp, also die Schlagworte WhatsApp und Signal gefallen. Ich bekomme dann immer so irgendwie das Kommentar, naja, das ist ja eh end-to-end verschlüsselt. Ich kontere dann, naja, also ja, die Metadaten aber nicht. Jetzt würde mich interessieren, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie das jetzt mit der End-to-End-Verschlüsselung wirklich ist. Ist das sicher oder nicht? Weiß man dazu etwas? Und die zweite Frage ist, wie ist das mit den Metadaten bei WhatsApp und auch bei Signal?
Ja, das ist genau so, wie du das schilderst. Also wenn man sich anschaut, was die technisch gemacht haben an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann, wenn das korrekt implementiert ist und wenn sie auch nicht anfangen, dir einfach mal irgendwie eine modifizierte Version unterzuschieben, dann kann man davon ausgehen, dass das sicher ist. Was sie versuchen, ist das so zu machen, dass es für den Nutzer möglichst nahtlos funktioniert. Und dadurch gibt es ein paar Problematiken. Also bei WhatsApp hat man sich ja dazu entschlossen, wenn jetzt sich die Sicherheitsnummer ändert, dann gibt es da zwar eine kurze Botschaft dazu, okay, das Endgerät von einem anderen hat sich geändert. Und bei Signal haben sie zusätzlich noch, okay, willst du wirklich? Und die Leute haben, da gab es dann eine Studie, wie die Leute das interpretieren, die Nutzer. Und die dachten, sie verifizieren diesen Schritt. Und da steht dann da irgendwie, verifizieren sie, dass das wirklich so stimmt. Und für die war der Klick auf das okay, das Verifizieren. Also die haben nicht angefangen, irgendwie out of band Kontakt aufzunehmen und den zu fragen, hey, hast du ein neues Handy oder sowas, sondern die haben einfach gedacht, sie müssen jetzt hier blöd klicken. Deswegen versteht man, warum WhatsApp das einfach über den Haufen geworfen hat und gesagt hat, okay, das ist das Beste, was wir machen können, ohne dass wir die Nutzer damit nerven. Und so gesehen ist es immer die Frage, wie sicher, vor wem, was für Szenarien. Aber so grundsätzlich ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die einsetzen, schon sinnvoll. Aber genau der Knackpunkt ist, einmal sind die Metadaten. Also es ist ein leichtes zu sagen, jetzt für die USA zum Beispiel, das ist alles bei Amazon, das ist alles da in der Cloud gehostet. Sich da die Verbindungsdaten anzuschauen, und das ist natürlich schon sehr wertvolles Zeug, was da durchläuft, genau um diesen Punkt geht, um diesen wunden Punkt geht's. Und wir sind auch in Kontakt zum Beispiel mit den Signal-Leuten, und die haben natürlich andere Voraussetzungen, die können das nicht mal ebenso über irgend so ein ungetestetes Mixnet routen, sondern das wird ein Prozess sein von mehreren Jahren, bis wir zeigen können, dass das stabil genug läuft, dass es genug Organisationen gibt, die das unterstützen und so weiter, bevor man sowas umziehen kann. Aber rein technisch sollte das recht trivial möglich sein, das Transport-Layer auszutauschen und dann eben sowas wie Signal einfach weiter. Für die Nutzer soll da sich nichts ändern. Nur im Hintergrund soll so eine Anonymisierung stattfinden. Und das ist auch das Interessante in unserem Ansatz, wie wir Katzenpost sozusagen ausrollen wollen, weil wir nämlich mit diesen Community-Providern arbeiten und im Idealfall kann man das so machen, dass es erstmal den Nutzer überhaupt nicht betrifft, sondern nur die Kommunikation zwischen den Mail-Providern, dass die eben nicht mehr direkte Verbindungen aufbauen, sondern dass die das Mixnet benutzen, um untereinander Nachrichten auszutauschen. Das andere große Problem, das ich immer habe bei Signal und WhatsApp, ist, dass der Identifier eine Handynummer ist, im Normalfall. Also die meisten Leute benutzen das so, dass sie sich verifizieren mit ihrer Handynummer. Und eine Handynummer ist ein unglaublich sensitives Daten, eine unglaublich sensitive Identifier. Weil insbesondere dann, wenn ich Zugriff auf die Mobilfunknetzinfrastruktur habe, was Tausende von Anbietern haben, weil sie sich irgendwie einen Zugang verschaffen für irgendwie Massen-SMS-Gateway oder sonst was, dann sprechen die das technische Protokoll, das auf der Ebene gesprochen wird, das ist das SS7-Protokoll. Und bei SS7 gibt es einen Haufen bekannte Möglichkeiten, Nachrichten umzurouten und vor allem auch den Standort des Geräts festzustellen. Also es ist ziemlich scary, wenn man sich vorstellt, dass der 0815-Mitarbeiter bei irgendeinem Mobilfunkprovider, der dort in der Technik arbeitet, Zugriff hat auf eine Datenbank, wo er eine Handynummer eingibt und dann kann er dir den Standort von dem Handy sagen. Und das ist auch so ein Problem, das ich habe mit diesen Messengern, die sich an der Telefonnummer verknüpfen, dass ich einfach meine Nummer nicht gern rausgebe.
Du hast vorhin auch erwähnt, schon mehrfach jetzt eigentlich, dass der Benutzer in diesem Katzenpost zum Beispiel die Zeit bestimmen kann, wie lange die jeweiligen Zwischenschritte warten sollen. Wäre es nicht auch darüber, über diese Zeiteinstellung dann sozusagen möglich, über Metadaten dann herauszufinden, von wem das kommen muss, weil nur diese Person diese Zeiten nimmt oder so, diese Kombination?
Also man muss unterscheiden zwischen der Nutzer, also ich möchte eigentlich gar nicht, dass der Endnutzer wirklich was einstellt, sondern der Nutzer im Sinne von der Client auf dem Endgerät. weil das dann eben den Vorteil hat mit, man kann feststellen, wann er nochmal neu senden muss. Und das soll alles eigentlich so ablaufen, dass der Nutzer davon nichts mitbringt. Also wenn ich sage Nutzerseite konfigurierbar, meine ich im Client. Und auf der anderen Seite muss man, da gibt es verschiedene Strategien, die man sich ausdenken kann, wie so die Delays sein sollten. Im ersten Schritt wird das sicherlich für alle gleich erstmal per Default festgelegt. Das ist wie bei Tor, wo man auch sagen kann, ja klar, du darfst dir jeder darf sich seine Route selber aussuchen, aber es ist immer sinnvoll, wenn man dieselbe Strategie fährt wie alle anderen. Es ist aber nicht ganz so schlimm, weil über die Routenwahl haben wir ja noch gar nicht gesprochen, sondern nur um die Delays. Und da ist es durchaus hilfreich, wenn man unterschiedliche Delays wählt. Also wenn man sich das anschaut, im Genauen wird auch hier nicht eine Delay von einer Sekunde gewählt, sondern es ist so eine Poisson-Verteilung über einen gewissen, sozusagen ein Rauschen. Du baust natürlich so ein Rauschen ein, alle Clients bauen ein Rauschen ein, um nicht irgendwie vom Timing her immer genau richtig gleich getaktet zu sein. Auf das möchte ich noch hinweisen, sieht man jetzt hier nicht so richtig gut, wenn man sich beim Tor-Netzwerk so ein bisschen genauer anschauen will, wie das Netzwerk eigentlich ausschaut. Das kennen immer relativ wenig Leute. Das Werkzeug nennt sich Compass, compass.torproject.org. Und da kann man so Sachen machen wie, sag mir alle Relays aus Österreich mit der und der Bandbreite oder sowas. Und man kann sich das auch zusammenfassen, kann man sich dann so Statistiken anschauen, wo in welchen Ländern sind denn die meisten Entry-Knoten oder Exit-Knoten von Tor und so weiter. Dadurch, dass das alles öffentliche Daten sind, ist das ein relativ schönes Werkzeug, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen und sich ranzupirschen. Ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, was ich noch habe. Wie viel Uhr haben wir es denn? Ja. Weiß nicht, ja, ich öffne den Raum jetzt mal für Fragen.
Ja, ich möchte jetzt stellvertretend für einen Kollegen von mir, der mir vorher noch was erklärt hat, was er interessant fand beim anderen Vortrag schon. Er meinte, ob es nicht eine interessante Strategie sein könnte, als jemand, der seinen eigenen, also wenn man ein Client-Provider ist zum Beispiel und eben mehrere Kunden operiert, ob man sozusagen nicht versucht, absichtlich ineffiziente Verbindungen zu verwenden zwischendurch, zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, und damit die Nachvollziehbarkeit für den großen globalen Angreifer zu erschweren. Also zum Beispiel, wenn man in Wien jetzt zum Beispiel wäre, dass man sagt, man nimmt absichtlich nicht direkt den Exit über die Hauptleitung, sondern zum Beispiel zuerst über Vorarlberg und dann eine andere Route.
Also in Bezug auf Tor ist es so, dass man sozusagen die Gefahr, der man sich aussetzt, das ist so ein bisschen so eine hypothetische Gefahr, aber das ist der Grund, warum man gar nicht so sehr viele Optionen hat im Tor-Browser, die Route zu bestimmen und zum Beispiel nicht wählen kann, in welchem Land man rauskommen will und so weiter. Das ist technisch alles möglich, aber das Problem ist, wenn man abweicht von der Hauptstrategie, die alle anderen fahren, dann im Laufe der Zeit würde das auffallen. Wenn du immer wieder der bist, der irgendwie abgefahrene andere Dinge macht, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Sachen eingehen, sondern in dem Punkt nur, egal wie du abweichst von der Strategie, wie alle anderen Tor-Clients vorgehen, hast du die theoretische Gefahr, dass natürlich im Laufe der Zeit jemand sagt, aha, das muss der sein oder die kleine Gruppe, die das so verändert. Und das andere ist, dass es schwierig ist, da allgemein was drüber zu sagen, weil es wirklich immer darauf ankommt, vor wem man sich schützen möchte. Also ich hatte das Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht irgendwie in die NSA-Hände die Daten liefern, dann will man vielleicht nur in Österreich bleiben und wählt sich wirklich drei Knoten, die vielleicht sogar im selben Rechenzentrum stehen. Weil man sagt, da gibt es direkte Datenverbindungen, es ist so unwahrscheinlich, dass da die NSA so nahen Zugriff hat, dass es da die Verbindungsdaten herkriegt. Und das kann natürlich von Vorteil sein, aber wenn du dann jemanden hast, der genau in dem Rechenzentrum ist und sich dann freut und sagt, haha, Witzbold, dann ist es wieder was anderes. Also es kommt wirklich genau darauf an, vor wem man Sorgen hat und vor wem man sich schützen möchte. Also das ist auch interessant, wenn es um so eine Frage geht, wie zum Beispiel, was ist denn jetzt ein guter E-Mail-Provider? Wo will ich irgendwie meine E-Mails hosten? Und da ist es durchaus so, dass für die meisten Leute weltweit, wenn man jetzt an die anderen 190 Länder denkt oder 180, wenn man jetzt mal die westliche Welt wegrechnet, dass die Leute eher Sorgen haben, was ihre Heimatregionen angeht. Und vielleicht da irgendwie mit Homosexualität oder sonstigen Bekenntnissen Schwierigkeiten kriegen. Und die sind dann natürlich besser bedient, indem sie zu Gmail gehen, weil das Google Security Team mit so das Beste ist, was es gibt. Und wenn ich da irgendeinen Wald- und Wiesenprovider nehme, den irgendwelche drei Leute in ihrem Keller aufgesetzt haben, die können einfach nicht die Sicherheit gewährleisten, wie Google die eigenen Netze monitort und so weiter. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen kontraintuitiv im Westen rumzulaufen und die ganze Zeit zu sagen, nein, nicht Google und so weiter, weil man hat natürlich ein ganz anderes Modell im Kopf von dem, wem man Daten geben möchte und vor wem man sich schützen möchte. Und das ist dann natürlich gefährlich, wenn einen Leute fragen, die wirkliche Probleme haben und man dann aber so eine Aversion entwickelt hat gegenüber Diensten. Ich hatte eine Version von der Slide, wo man diesen Proxy-Server sieht in der Mitte und wo es nur einen Proxy-Server gibt. Und man muss sich auch vergegenwärtigen, dass Facebook in dem Sinne so ein Hub ist. Also in irgendeinem Land, wo ich gerade noch zu Facebook connecten kann und dann kann ich auf Facebook private Nachrichten austauschen, Gruppen kreieren, irgendwelche Pinboards füllen und so weiter, macht es jedem Angreifer unglaublich schwer festzustellen, mit wem du kommunizierst. Also in dem Sinne ist Facebook ein großes Anonymisierungsnetzwerk, weil niemand geht davon aus, dass du jetzt, oder niemand kann sicher feststellen, dass du dich politisch organisierst und wir im Westen würden sagen, oh mein Gott, du kannst nicht deinen politischen Aktivismus auf Facebook machen, aber de facto muss man eben sagen, für die meisten Leute, für die meisten Länder ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil das Einzige, was denen vorgeworfen werden kann, ist, hey, du bist die Zensur umgangen und benutzt Facebook. Und dann sagt man, ja gut, ich habe da ein bisschen irgendwie Browserspiele gespielt und irgendwelche dummen Tortenrezepte ausgetauscht oder so. Ja, also da geht es dann einen Schritt weiter. Also es ist natürlich nicht so, dass das immer sinnvoll ist und je nachdem, wie sie sich dann an einen ranpirschen, wenn sie dir die Tür eintreten und so weiter, klar.
Ja, mich würde sehr interessieren, und zwar, ich bin jetzt mit Tor nicht so vertraut, vor allem auch nicht mit dem Tor-Browser. Das, was ich mich frage, wie ist das? Das Problem ist, wenn ich jetzt mich über Tor verbinde oder über den Tor-Browser und jetzt melde ich mich zum Beispiel am Amazon-Konto an, dann wissen die ja, wer ich bin. Wie ist das mit den Cookies, mit dem JavaScript? Wie kann man das vermeiden, dass man de-anonymisiert wird? Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
Also das ist ein ganz interessanter Aspekt auch zum Aufgreifen, weil eben, wenn die Leute von Anonymisierung und Tor-Browser und so weiter hören, denken die erstmal dran, ja, das ist ja kontraproduktiv, wenn ich dann zu Facebook gehe und mich da dann mit meinem Realnamen einlogge oder zu Amazon und da was kaufen möchte mit Realnamen. Auf der anderen Seite schützt man eben diese Verbindung dorthin, also niemand anderes kann mehr nachvollziehen, dass man überhaupt mit Facebook connectet und das ist für viele Leute viel relevanter. Und auf der anderen Seite schützt man die eigene Location. Also gerade was Facebook an Daten über einen erfassen möchte, welche Endgeräte benutzt man, wie sind die konfiguriert, das läuft alles in diese Werbenetzwerke rein, um ein Profil von dir zu bilden. Und deswegen ist allein schon das interessant, den Tor-Browser dann in solchen Konstellationen zu benutzen, weil die zum Beispiel nicht mehr deinen Standort feststellen können. Du kommst halt von irgendwer woher aus dem Internet und nicht, aha, der ist jetzt gerade im Urlaub. So. Und auf der anderen Seite, wenn du das über Tor-Browser machst und dann Facebook aufrufst, du hast Session-Cookies. Also der Tor-Browser, den kann man konfigurieren, gibt es verschiedene Sicherheitsstufen, die man voreinstellen kann. Aber standardmäßig will man ja im Internet surfen können. Das heißt, es muss sogar das meiste JavaScript muss heutzutage funktionieren, weil sonst funktioniert es für die meisten Leute nicht. Ich habe meinen auf High-Security-Mode, dann ist NoScript so aktiv, dass man JavaScript explizit für die Seiten erlauben muss, wo man es erlauben will. Aber standardmäßig kriegst du eben Session-Cookies. Und was Tor-Browser auch noch macht, ist eine Separierung von Tab zu Tab. Das heißt, wenn du jetzt in einem Fenster Facebook aufmachst und Facebook benutzt irgendein Werbenetzwerk, Google, irgendwie Ads oder was, und in einem anderen Tab hast du was anderes auf, was auch Google Ads Verbindungen hat, dann ist ja das klassische Problem, dass sozusagen, oder Facebook-Like-Buttons oder sowas, ist dieses klassische Problem, ich surfe einfach irgendwie im Internet und weil ich irgendwo anders noch eingeloggt bin in Facebook, kann Facebook das jetzt zusammenfassen und weiß genau, okay, die Nachrichtenseiten habe ich gelesen, die Blogs lese ich und so weiter. Und Tor-Browser macht das eben ganz geschickt, weil es separiert ist. Also jeder Tab ist eine separierte Einheit. Die Cookies gelten nur für den Tab. Der Circuit ist nur für den Tab, die IP-Adresse, die du hast, gilt nur für den Tab und dadurch wird das ausgehebelt mit der Korrelation. Und wenn du den Browser schließt, dann wirft er das eh alles weg, also der ist stateless. Und es gibt diesen Button neue Identität, das macht nichts anderes, als den Browser einmal neu zu starten und dann bist du wieder komplett getrennt von dieser Identität, die du vorher hattest. Ihr müsst irgendwann sagen, wenn die Zeit rum ist, gell? 13 Uhr. Ah ja.
Hi. Oh. Ja, es wird immer vom Browser relativ viel geredet. Nun ist das ja aber so, dass relativ viel Datenverkehr gar nicht zwingend über den Browser läuft. Und ich kenne da zum Beispiel Tails oder die Möglichkeit, dass man den Tor-Browser dann auch als lokalen Proxy eintragen kann. Aber ich habe mich auch relativ weit damit auseinandergesetzt und die Leute, für die es wirklich zählt, also Journalisten, Menschenrechtler, die du schon angesprochen hast, die haben häufig diesen Hintergrund dazu nicht. Gibt es Bestrebungen, das irgendwie einfacher zu machen für die? Denn das fehlt bei allen Weiterentwicklungen, die ich so im Tor-Projekt sehe, fehlt mir der Aspekt häufig ein bisschen.
Naja, es gibt halt diese verschiedenen Experimente jetzt, um andere Tools, sage ich mal, sicher zu machen. Es gab dieses Tor-Messenger-Experiment mit einem Messenger, der automatisch über Tor läuft und auch so Wegwerf-Identitäten und so weiter vorsieht. Tor-Birdie als eine Extension für Thunderbird, für Mails. Also auch da wieder das Problem, wenn ich jetzt einfach bei meinem Mail-Client Tor benutze als Transport, habe ich trotzdem noch einen Haufen Metadaten, die in der Mail drin stehen, zum Beispiel die konfigurierte Zeitzone und so weiter. Und da gibt es eine Extension für Thunderbird, die das eben entfernt, ein bisschen sauber macht, die Zeitzonen vereinheitlicht, sodass man auch da gegenüber dem Empfänger ein bisschen anonymer wird. Und dann gibt es dieses angesprochene Tails-Projekt. Tails ist so ein, das nennt sich selber Amnesiac, das heißt, man hat eine CD oder einen USB-Stick, man bootet dieses Betriebssystem davon und alles, was man da drin macht, ist so vorkonfiguriert, dass es alles über Tor geht und man kann da eigentlich keinen Fehler machen. Und auf der anderen Seite, wenn man den Stick zieht, wird es automatisch runtergefahren, der ganze Speicher wird gelöscht und es hinterlässt keine Spuren auf den Festplatten. Ich würde das schon als Bestrebungen sehen. Also es ist schwierig, wenn du auf der einen Seite einen Transport-Layer machen willst, das für alle Anwendungen gelten soll. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht ein bisschen widersprechen, dass es auch anderen Datenverkehr gibt, weil de facto gibt es eigentlich nur noch HTTPS. Also wenn man sich anschaut, was heutzutage so passiert und alle Neuentwicklungen haben eigentlich als Basis-Layer für das, was sie machen, HTTPS. Da spricht schon niemand mehr TCP.
SSH? SSH?
Wer macht SSH? Wem sagt das was? Also ich meine, klar, von technischer Sicht und für Techniker gibt es auch noch viele andere relevante Protokolle, aber die schaffen es, einen SOX-Proxy zu benutzen oder Tor-SOX auf Kommandozeile davor zu schreiben, um die Anwendung über Tor zu routen. Und die wissen vielleicht auch über die Implikationen, wenn man da seinen Namen und seine Kreditkartennummer eingibt, dass die vielleicht auch auf der anderen Seite rauskommt. Also ich würde sagen, jetzt so von den Gesprächen und von dem, was ich so sehe in Organisationen, die nicht technisch sind, sondern die einfach nur ihrer Arbeit nachgehen, da ist eindeutig eigentlich alles nur noch im Browser. Also da gibt es sonst nicht viel. Mit dem Nachteil, dass sie jetzt alle zu diesen Secure Messagern gehen und da halt sich niemand mehr Gedanken macht über Metadaten. Das wird aber immer wieder thematisiert im Rahmen von so Zensursachen. Also wir haben jetzt überhaupt nicht über Internetzensur gesprochen. Es gibt einen Haufen Länder, die immer mehr zensieren und Tor als Anonymisierungsdienst hat natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass niemand sehen kann, welche Seite man aufruft, man auch solche Zensursachen umgehen kann. Weil das Land halt entweder sich entscheiden kann, okay, ich versuche Tor zu blockieren, dann gibt es bei Tor verschiedene Strategien, um diese Zensur zu umgehen. Und auf der anderen Seite kann man nicht mehr die einzelnen Seiten blockieren. Und inzwischen jetzt WhatsApp in der Türkei und sonstige, alle Wochen gibt es irgendeine neue Geschichte, wo diese schönen, securen Messenger halt auf einmal ihre Relevanz verlieren in dem Land, weil sie gesperrt werden. Und das geht halt auch nur dadurch, dass es so eine zentrale Infrastruktur ist, die da jeweils betreiben.
Ich habe eine Frage. Du hast uns jetzt sehr viel von Mixed Netzwerk erzählt. Hast du vielleicht eine praktische Anwendung oder beziehungsweise irgendwas, das du herzeigen kannst, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit. hast du da was?
Also ich habe kein Internet.
Oh ja, das
da brauche ich erstmal.
Da könnt ihr vielleicht helfen.
Das ist das Museumsgroove. PWGen. Okay, das zeige ich mal nicht an. Ja, aber du hast ein Video, also das ist jetzt. Aha, ich habe Internet. Ich weiß gar nicht so richtig, ich soll irgendwas zeigen. Also das Problem an Internetinfrastruktur ist immer, dass das Infrastruktur ist, die ist irgendwie so magisch im Hintergrund, da gibt es irgendwie nicht so viel zu zeigen, oder? Können wir meine Mails alle mitlesen? Ja, das finde ich jetzt nicht so auf die Schnelle. Was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, ist, wie so eine Mail ausschaut, die über einen Mixmaster rausgekommen ist und wie deren Header ausschaut. Habe ich jetzt keine wirklich gut präsentierbar da, weil viel mehr kann man nicht zeigen. Also Mixmaster, so ein Mixnet, versendet halt E-Mails. Und was man am Schluss sieht, ist eine empfangene E-Mail und die hat einen Absender, der irgendwie eingestellt ist auf irgendwas Beliebiges. Und viel mehr sieht man da jetzt auch nicht. Also willst du dem was hinzufügen? Oder?
Nein, nicht speziell dafür, aber vorher beim anderen Talk habe ich ja versucht, meine Idee zu schildern und dir schien nicht ganz klar zu sein, worauf ich da hinaus wollte. Es ging mir eigentlich eher um die Frage, weil du ja erklärt hast, dass beim Tor-Netzwerk sozusagen praktisch das Hauptangriffsszenario darauf beruht, dass man den Einstiegspunkt und den Ausstiegspunkt sozusagen monitoren kann und daher erkennen kann, wer mit wem kommuniziert letzten Endes. Und wenn ich aber den Einstiegspunkt aus meinen Möglichkeiten heraus mehrfach ändern könnte über meine Infrastruktur, dachte ich mir, da wäre möglich, sozusagen dieses Angriffsszenario an meiner Seite sozusagen dem etwas entgegenzustellen und sagen, okay, ich verbinde mich nicht immer über das gleiche Netzwerk, noch nicht mal über den gleichen Provider, ob das ein Szenario wäre. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt klarer ist, was ich vorher fragte.
Also wenn ich von Einstiegspunkt rede, dann meine ich den Entry Point im Tor-Netzwerk. Nicht von welchem Internetanschluss oder sonst was du kommst, sondern es geht um den Tor-Knoten, den du da wählst. Das wird ein bisschen komplexer, weil inzwischen ist die Strategie so, dass du den Tor-Einstiegspunkt für dich einmal wählst und dann 60 Tage beibehältst. Das hat was damit zu tun, dass man sich vorstellen kann, wenn man mathematisch an diese Sache rangeht und sagt, okay, 10% der Knoten sind böse, die willst du nicht, dann ist es statistisch wahrscheinlich, dass du die irgendwann mal erwischt, wenn du ständig einen neuen nimmst. Dann bist du relativ schnell irgendwann mal bei einem dieser 10%. Wenn du einmal einen wählst, dann hast du 90% Wahrscheinlichkeit, keinen Bösen gewählt zu haben. Und wenn du den dann beibehältst, dann ist das sinnvoll. Und so ist so ein bisschen die Überlegung bei Tor. Das heißt, selbst wenn ich jetzt, und das hatte natürlich wieder verschiedene Nachteile, wenn ich den Tor-Browser wieder benutze und wenn ich irgendwo anders hingehe und ich reise ins Ausland und so weiter, dann bleibt der vorkonfiguriert auf einen Eingangspunkt. Und darüber kann man natürlich dann wieder sagen, aha, das ist ja interessant für einen lokalen Angreifer, der feststellt, aha, das wird wahrscheinlich derselbe Mensch sein, weil der benutzt immer genau denselben Einstiegspunkt ins Tor-Netzwerk. Und da gibt es einfach keine magische Lösung, weil in den meisten Fällen ist die Strategie sinnvoll, aber in einigen Fällen eben nicht. Aber du kannst nicht dem Nutzer irgendwie 47.000 Optionen anbieten, die er dann selber irgendwie herausfinden muss, wie er das einstellen soll. Jetzt den Internetanschluss zu wechseln, ja, natürlich hilft es in dem Sinne, dass du idealerweise ständig zu irgendwelchen anderen Punkten gehst, am besten noch irgendwie weltweit rumfliegst und immer irgendwie keine Spuren hinterlässt, weil diese Korrelation über Zeit läuft. Also immer wieder, wenn du Muster hinterlässt und so weiter. Und dann ist es natürlich schon so, dass die am Schluss ja nur die IP-Adressen haben, der Teilnehmer. Wenn du jetzt sagst, du hast 3 Anschlüsse auf deinem Namen gemietet, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so ein Riesenaufwand für die rauszufinden, dass das derselbe Nutzer ist, der diese Anschlüsse gemietet hat. Aber natürlich macht es immer Sinn, wenn man sich im Internet irgendwie unauffällig bewegen möchte, dass man das über irgendwelche öffentlichen Hotspots macht, wo ganz viele Leute drin hängen, Mac-Changer für die Mac-Adresse und Standort wechseln. Ja. Ich habe jetzt hier mal einen Tor-Browser aufgemacht, so sieht das dann aus, also den gibt es auch in Deutsch, ich habe ihn jetzt auf Englisch drauf. Man muss eigentlich nur eine Entscheidung fällen, nämlich bin ich in irgendeinem zensierten Internet oder kann ich hier eine direkte Verbindung aufbauen? Wir können das jetzt hier mal probieren, ob wir hier durchkommen. Dann holt er sich eben diese Liste von Relays, diesen 8700 und baut meine erste Verbindung auf und dann kriege ich eigentlich einen ganz normalen Browser, wie das halt so ausschaut. Und man kann so Sachen machen, wie es gibt so verschiedene Seiten, die einem die eigene IP-Adresse auf einer Landkarte darstellen. Man sieht am Anfang, je nachdem, ob ich jetzt Glück oder Pech habe, bei Präsentation hat man immer Pech, man erwischt immer eine langsame Verbindung, dass es auch eine Weile dauern kann. Man sieht, es dauert, aber normalerweise ist es so am Anfang, dass sich diese ganzen Circuits aufgebaut haben und so weiter, ist eine Sache, die sich im Laufe der Zeit verbessert. Und wenn es um Geschwindigkeit geht, muss man auch unterscheiden, so eine Seite hat ungefähr 50 Elemente, die irgendwo quer aus dem Internet runterlädt. Das sieht dann so aus und fühlt sich irgendwie träge an, weil die ganzen kleinen Inhalte irgendwo nachgeladen werden müssen. Aber wenn man jetzt eine Datei runterlädt, dann kann sich da die Geschwindigkeit sehr schön einpendeln. Also wenn die Leute sagen, Tor ist langsam, bezieht sich das eigentlich eher auf dieses Gefühlte und das ist ja auch das Wesentliche. Aber wenn man jetzt sagt, man will irgendwie größere Sachen transportieren oder irgendwie ein YouTube-Video runterladen oder sowas, dann geht es eigentlich gut. Genau, also der zeigt mir jetzt an, wo mein Tor-Exit gerade ist und der Tor-Exit ist in Moldova. Und wir können das Ganze hier oben, kann ich sagen, ich möchte einen neuen Tor-Circuit für diese Seite. Dim, 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 dim.
Ja, so ist besser. Mit also ein zweiter Tab auf die gleiche Adresse ipaddress.com würde wieder den gleichen Exit-Node auftauchen lassen.
Können wir uns gleich anschauen. Ich habe mir jetzt gerade hier neue Tor-Verbindungen für diese Seite machen lassen. Hier sieht man auch, wie die Kette ist. Also es war Frankreich, Ukraine, Rumänien. Und das wechselt immer durch, je nachdem, weil er mir anzeigt, was jetzt in dem anderen Tab passiert. Und in dem anderen Tab haben wir eben jetzt gerade Rumänien. Warum ist es so? Weil die Identitäten der Tabs getrennt sind. Das heißt, wir wollen gar nicht, dass selbst dieselbe Seite weiß, dass ich in einem anderen Tab da bin. Also das ist im Unterschied zu einem normalen Browser wirklich eindeutig hier. Ich könnte vermutlich irgendwie 3 Tabs zu Facebook aufhaben und 3 unterschiedliche Facebook-Accounts eingeloggt sein, weil das 3 komplett getrennte Geschichten sind, die da ablaufen.
Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine Frage stellen von eher konzeptioneller Natur. Es geht nämlich darum, ich sehe immer dieses Spannungsverhältnis zwischen Authentifizierung und Anonymisierung und habe da schon lange zum Beispiel wegen auch Spam einen Versuch, den Kopf zu zerbrechen, ob es irgendeine Lösung gibt und ich habe bis jetzt niemanden getroffen, der eine Lösung kennt. Ich habe mal bei einer Konferenz, das war glaube ich bei der Universität, bei der TU sogar, wurde jemand erwähnt, ich bin noch nicht dazu gekommen herauszufinden, ich hätte ihn extra anschreiben müssen, der angeblich eine Lösung gefunden hat, ein wissenschaftliches Papier geschrieben hat, wie man das Spam-Problem lösen kann. Kennst du da irgendwelche Ansätze?
Also ich meine, die klassische Variante heutzutage, das Spam-Problem anzugehen, ist, dass du mit den Leuten vorher vereinbart hast, dass du mit denen kommunizieren möchtest. Ja? Das ist auch der große Unterschied zwischen E-Mail und dem Ganzen, was die Messenger machen. Weil bei den Messengern sozusagen ich ja die Telefonnummer austausche und nicht einfach nur irgendwie wild durch die Gegend. Und es gibt da ja auch so ein Handshake. Es gibt einen interessanten Artikel von WhatsApp dazu, weil die haben ziemlich viel Spam-Attacken und die haben ja auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das ist ja immer so ein bisschen kritisch, weil wie kann ich das dann verhindern, wenn das einfach nur verschlüsselte Inhalte sind. Und die sind sehr erfolgreich, die sagen, sie kriegen irgendwie über 90% einfach dadurch erschlagen, dass sie selber eben statistische Methoden anwenden. Also wenn von irgendeinem Client aus in einer gewissen Zeitspanne so und so viele Nachrichten an querbeet durch alle möglichen Ziele geht, dann sagen sie halt, ja nee, ist nicht. Also wenn du in der Kontrolle bist von der Infrastruktur, kannst du solche Sachen natürlich machen. Die andere Sache ist, die wir jetzt im Rahmen von diesen Katzenpost-Sachen diskutieren, ist, ihr kennt ja wahrscheinlich das EduRoam, das Netzwerk für Uni-Netzwerke, wo man, egal an welcher Uni man jetzt sozusagen einen Account hat, auch an einer anderen Uni in einem anderen Land hingehen kann und sich mit seinen Nutzerdaten anmelden kann. Und das Interessante ist, wie das gemacht ist, das ist das Radius-Protokoll. Sagen wir mal, ich bin an einer deutschen Uni und habe da meinen deutschen Account und jetzt bin ich hier in Wien und nehme EduRoam, dann in Wien wird nur bestätigt von meiner Uni, dass ich einen gültigen Zugang habe. Hier wird nicht der Nutzer identifiziert. Das heißt, das, was ich da eingebe an Nutzerkennung und Passwort, wird einfach nur durchgereicht an meine Authentifizierungsstelle. Die kann das korrelieren und die sagt dann nur, ja, passt. Und wenn ich jetzt hier irgendwie Schindluder treibe, dann müssen die von hier an meine Uni gehen und sich da beschweren. Und das ist was man meiner Meinung nach noch ausbauen kann, ist dieses Konzept von mein Provider mag das durchaus zuordnen können. Und dann kann ich mich dafür entscheiden, je nachdem, wem ich wie vertraue, dass ich dem halt sage, okay, der weiß, welcher Username irgendwie das war, der das abgeschickt hat. Aber man muss das nicht standardmäßig nach außen hin weitergehen, diese Info, sondern nur sagen, okay, ich bin der Provider, ja, der hat hier ein Postfach, ja, ich kann den identifizieren und ich sage dir, das ist okay. Und wenn du dann Spam verschickst, dann passiert sozusagen die Filterung wieder bei deinem eigenen Provider und der kickt dich dann und sperrt den Account. Aber das ist natürlich jetzt nur für so ein paar Beispielfälle gesprochen. Es gibt natürlich da keine magische Wunderlösung, also kann ich mir nicht vorstellen, dass...
Ja, wo gerade Spam angesprochen wurde, es gibt ja so ein ärgerliches Problem mit Blacklisting. Da ist das bei Tor so, dass er ja immer offenlegt, wer wo was hat, also mit IPs, man kann so Knotenpunkte nachvollziehen. Das ist auf der einen Seite total schön, auf der anderen Seite gibt es da so ärgerliche Dinge wie Dantor. Also Provider, die dich blacklisten, weil Knotenpunkte auf deinen Hosts liegen. Das ist ärgerlich.
Also es ist so, dass man bei dem Prinzip Tor, jeder Client braucht die komplette Liste aller Tor-Knoten, damit er seinen Pfad wählen kann. Das heißt automatisch auch, die ist öffentlich, die kann jeder abrufen. Und die Exit-Knoten, das ist das, was man hier oben sieht, die IP-Adresse hier gehört zu dem Exit-Knoten. Und wenn ich jetzt irgendwelche Scheiße baue im Internet, dann fällt es auf den Exit-Knoten zurück. Und dann gibt es so Dienste, so Reputationsdienste, die sich halt IP-Adressen anschauen und die interessieren sich überhaupt nicht für Tor. Zum Beispiel Cloudflare ist so ein Internetprovider, der relativ viel so Content-Filtering macht gegen Angriffe. Und die machen es einfach so, dass die halt weltweit so viele Seiten beschützen, in Anführungszeichen, dass wenn von einer IP-Adresse irgendwie 10-mal versucht wurde, sich irgendwo einzuloggen, fällt die Reputation von dieser IP-Adresse. Und das kann dazu führen, dass halt verschiedene Seiten einen gleich von vornherein ablehnen. Also es ist eigentlich selten so, dass Seiten Tor, also irgendwie auf Tor abgesehen haben und keine Lust haben auf Tor, sondern es geht um diese Reputation von Netzen und was kommt da für Datenverkehr her und wie geht man damit um. Das ist nervig, also viele Seiten, die man versucht anzusurfen, sind hinter Cloudflare heutzutage. Ich glaube, die haben irgendwie 60%, das ist irgendwie eine völlig absurde Zahl. Aller Internetseiten liegen irgendwie hinter Cloudflare, zumindest was die Größen angeht, die großen. Da hat man dann oft Schwierigkeiten, die zu benutzen. Also ich habe jetzt mal Google aufgerufen, weil ich mal wissen wollte, manchmal sagt Google auch, hey, du bist irgendwie aus einem bösen Netz, löst doch erstmal dieses Captcha hier. Und so macht es Cloudflare auch. Bei Tor, wir arbeiten mit Cloudflare-Leuten, die haben auch Verständnis dafür. Als Seitenbetreiber kann man inzwischen in seiner Seite konfigurieren, ich möchte Tor-Nutzer erlauben, dann wird es denen ein bisschen einfacher gemacht. Ein wirkliches Patentrezept dagegen gibt es nicht wirklich. Es gibt ein paar Ideen, wie man sich so eine Art Token besorgen kann und der Token sagt dann, hey, ich brauche nicht zu viele davon, ich kriege irgendwie so und so viele Tokens, damit ich normal im Internet surfen kann, aber wenn ich jetzt irgendwie automatisierte Dinge machen will, dann blockiert mich das. Also da gibt es spannende Konzepte, aber de facto gibt es da noch kein Patentrezept für. Ich meine, ich kann das mal herzeigen, wie das ausschaut als Betreiber. Ich weiß nicht, ob man das, ah, das kann man schon sehen. Ich habe hier so eine Inbox, die nennt sich Abuse. Ja, die DMCA-Inbox habe ich gar nicht. Das ist das, was wir so an Mails bekommen. Und das ist nur eines dieser Inboxen, für wenn jemand über unseren Exit irgendwas macht. Und so sieht es halt dann aus. Natürlich kam von der IP-Adresse irgendein Versuch von Port-Scanning über Passwörter versucht einzugeben, über sonstige Angriffe. Und mit dem muss man sich dann natürlich auseinandersetzen. Also ich bringe Verständnis dafür auf, dass Gegenseiten einfach sagen, da habe ich keinen Bock drauf und ich sperre das alles.
Ja, das ist gar nicht so ganz, worauf ich hinaus wollte. Das geht schon eher in die Richtung, dass die Bestrebungen, das mit Cloudflare zu lösen, das finde ich ganz großartig, dass da so Tokens in Planung sind, das ist schön. Aber nun arbeite ich für einen Hoster und für einen Shared-Hoster und wir finden Tor toll und würden das eigentlich viel mehr pushen wollen, müssen aber Exit-Nodes unterbinden, da es diese Listen gibt und da mitunter 300 Leute irgendwie ihren Mail-Fu auf einem Host haben und keine Mails mehr verschicken können, weil ob dieser Blacklisten einfach nur dafür, dass dann Exit-Node betrieben wird, keine Mails mehr angenommen werden. Völliger Unsinn, aber geht nicht anders.
Ja, also ich habe da keine sinnvolle Lösung. Man kann es ein bisschen einschränken. Also unsere IP-Adressen sind erstaunlicherweise auf kaum Blocklisten, weil wir halt Port 25 nicht erlauben und die klassischen Sachen, die wirklich gravierend sind für einen Hoster, sind ja so Sachen wie Spamhaus und so. Da sind wir eigentlich recht flott, die auch jeweils wieder sauber zu kriegen. Aber das ist vielleicht auch nochmal was für ein Offline-Gespräch, was man da so machen kann.
Ich habe noch eine Frage in Bezug auf Messenger. Und zwar haben wir uns mit ein paar Freunden den Spaß gemacht und auf einem Server einen Jabber-Server aufzusetzen und verwenden jetzt da gemeinsam Conversations auf Android. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Da gibt es eine End-to-End-Verschlüsselung mit Omemo und so weiter, also es sollte eigentlich alles sicher sein. Aber jetzt ist natürlich trotzdem noch die Frage nach den Metadaten. Weil theoretisch könnte natürlich jemand jetzt durch Korrelation feststellen, wer da jetzt mit wem kommuniziert. Wie siehst du das ganz grundsätzlich? Ist das wahrscheinlich?
Also das kommt halt immer darauf an, wer sich dann dafür interessiert und was der irgendwie unternimmt, um das zu erfassen. Ich halte es schon für wahrscheinlich, dass bei der immer intensiver werdenden Vorratsdatenspeicherungs-, Metadatenspeicherung und so weiter halt einfach als Beifang passiert, dass man sagt, das passiert in so einer Granularität, dass es ausreicht, um im Zweifel, wenn man das de-anonymisieren möchte, im Nachhinein man das machen kann. Also du brauchst ja nicht so viele Daten, um zu sagen, okay, das sind diese fünf Hanseln, die verbinden sich zu einem Jabber-Server dann sieht man auch noch, wie häufig die irgendwie miteinander kommunizieren. Und bei Jabber ist es halt auch noch so, dass der Server natürlich die ganzen Kontaktlisten speichert. Also das wäre dann der nächste Schritt, dass man sich dann Gedanken machen muss. Also ich meine, diese ganze Software, die wir so haben, die ist so kaputt, dass wenn sich jemand drauf eingeschossen hat, da irgendwie einen Weg zu finden, auf der Kiste irgendwie die aufzumachen. Gerade XMPP-Server-Implementierungen und auch Client-Implementierungen, das sind alle so grausam, weil da nie jemand wirklich Ressourcen reingesteckt hat. ja, was soll ich da sagen, ob es jetzt wahrscheinlich ist, weiß ja nicht, was ihr da so treibt. Wenn irgendwie internationalen Drogenringen, würde ich vielleicht irgendwie anders managen.
Na, darum, aber also, darum geht es dann eher wenig.
Ja, ich wollte noch einfach mal fragen, wenn ich jetzt also dieses Konzept überzeugend fand von den Mixdiensten und einen Anflug von 90er-Jahre-Nostalgie habe, wie sieht das dann aus? Also gibt es sowas wie Tor-Birdie? Wahrscheinlich nicht, oder? Es gibt nichts, dass ich einfach in meinem E-Mail-Client einen Hebel umlegen muss und dann dauert das länger, ist aber...
Also das Einzige, was wirklich so im Betrieb zu sein scheint, ist dieser Mixmaster und das Mixmasternetz. Und da betreiben wir einen Server, deswegen kriege ich immer mal wieder mit, dass der wohl im Einsatz ist, weil wir immer mal wieder Strafverfolgungsbehörden uns anfragen nach irgendwelchen Nutzerdaten. Aber ich weiß gar nicht, wie die Leute das einsetzen, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, welche Clients die benutzen. Ich fand es sehr absurd, weil das relativ obskur ist. Es kann sein, dass da irgendwie was passiert ist. Das letzte Mal, wo ich da geschaut habe, ist auch schon wieder irgendwie ewig her. Und da gab es nichts Sinnvolles. Ich weiß nicht, ob in den letzten Jahren da jemand was gebastelt hat, was Mixmaster wieder in Einsatz bringt. Ja, da musst du einfach mal googeln und schauen, was du findest an Mixmaster Clients. Und für das Neue, für das Katzenpost, da gibt es noch überhaupt nichts. Also ich meine, das läuft noch nicht. Das ist gerade in Entwicklung, wir haben noch ein Jahr Zeit. Und dann sollte man irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mehr mitkriegen davon, hoffentlich, wenn es funktioniert. Wenn ihr nichts mehr hört, dann hat es nicht irgendwie nicht funktioniert.
Okay, danke.
Hallo? Ja. Kurze Frage, du hast vorher erwähnt, dass man beim Hoster teilweise einstellen kann, dass Webseiten Tor-Clients erlauben. Das würde umgekehrt bedeuten, dass man es auch ausschalten kann. Wie werden Tor-Clients eigentlich, oder zumindest wenn ich über das Tor-Netzwerk auf eine Webseite gehe, wie identifiziert die Webseite, dass ich aus dem Tor-Netz komme? Geht es nur über diese Liste der Nodes oder gibt es andere Möglichkeiten auch?
Also es ist vom Design her, es gibt ein schönes Dokument, das das Design von dem Browser zusammenfasst. Ja, da habe ich jetzt den Link nicht da. Wenn man nach Tor Browser Design Specification sucht, wird da ganz schön aufgelistet, was eigentlich die verschiedenen Sachen sind, die man so beachten musste beim Design und warum Sachen so und so sind. Da wird da ganz schön drauf eingegangen. Es geht nicht darum zu verschleiern, dass du Tor bzw. den Tor-Browser benutzt, weil das gar nicht möglich ist. Also man versucht sich relativ nah anzunähern, also es, vom User-Agent-String ist es halt ein Firefox, es ist der Firefox, der irgendwie der populärste ist, also es wird irgendwie so eine Windows-Plattform zurücksignalisiert, sodass man möglichst, die Idee ist immer, möglichst in der breiten Masse unterzugehen, das heißt, alle sollen möglichst gleich ausschauen. Das funktioniert aber schon dann nicht mehr, wenn es um die Bildschirmauflösung geht. Weil wenn du überall einheitlich die Bildschirmauflösung setzen würdest und einfach jeder Website signalisieren würdest, ja, du hast jetzt irgendwie 1024x768, dann liefern dir so viele Webseiten inzwischen so angepassten Code, dass der halt einfach scheiße ausschaut, wenn es bei dir nicht so ist. Deswegen gibt es bei Tor Browser so ein paar Stufen. Das heißt, du landest in so Stufen, wo möglichst dann viele Leute, die annähernd in dem Bereich ihre Größen haben, auch landen. Und so geht es auch mit Schriftarten. Also es wird eine Standardliste an installierten Schriftarten zurückgeliefert, weil ein Browser kann fragen, welche Schriftarten sind genau installiert. Und so wird versucht, ein möglichst einheitliches Profil für alle Nutzer zu schaffen. Das heißt allerdings, jemand, der mit diesem Profil surft, ist eindeutig als Tor-Browser-Nutzer identifizierbar. Auch wenn du jetzt an ein paar von diesen Werten schrauben würdest, würdest du ja trotzdem noch in diese Klasse reinfallen. Es geht auch gar nicht so sehr eben darum zu verhindern, dass jemand erkennen kann, weil es wäre super schwierig, gerade weil die Liste der Knoten öffentlich sein muss für die Clients. Und dann würdest du am Schluss halt zumindest wissen, dass der Tor benutzt, einfach weil er von diesen IP-Adressen kommt. Das heißt, so viel Bonus kriegt man nicht, wenn man jetzt den Browser so hinkriegen würde, dass wirklich überhaupt nicht auffällig wäre. Aber das geht einfach nicht, weil jeden normalen Browser, den du benutzt, der liegt so viele Infos und gibt jeder Seite, die fragt, so viele Infos, die willst du nicht simulieren die ganze Zeit. Das geht in der Praxis nicht. Auf der anderen Seite will man natürlich dafür sorgen, gerade wir, wenn sich jetzt bei uns jemand beschwert über irgendwas, was über unsere Server gelaufen ist, versuche ich den Leuten zu erklären, und das klappt eigentlich meistens auch, dass man halt die Entscheidung fällen kann, ich erlaube überhaupt keine Tor-Nutzer, aber dann verliere ich auch die ganzen legitimen Benutzer. Oder ich versuche andere Strategien, zum Beispiel irgendein Rate-Limiting oder zu sagen, okay, über Tor, wenn du dir einen Account anlegst, dann muss der erstmal noch freigeschaltet werden oder je nach Problem. Also ich glaube eigentlich, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn es zum Beispiel für WordPress ein Plugin gäbe, das Tor-Nutzer speziell behandelt und dann zum Beispiel sagt, okay, normalerweise ist in meinem Blog das Kommentieren einfach offen und dein Kommentar landet direkt auf der Seite, aber wenn du über Tor kommst, möchte ich gerne, dass der in der Moderation Queue landet. Und dadurch kannst du eigentlich relativ viele von diesen Sachen, worüber die Leute sich beschweren, so weit mildern, dass es für den jeweiligen Spammer gar nicht mehr interessant ist, es zu machen. Weil wenn er die ganze Zeit in Moderation Queues landet, dann hört er irgendwann mal auf.
Ich wollte noch fragen, weil ja das Tor-Projekt auch oft assoziiert wird mit dem Freedom-Box-Projekt, also dass da irgendwie Zusammenarbeit gibt. Jetzt wollte ich mal fragen, hast du da irgendwelche Infos dazu, wie das gerade aktuell der Stand der Dinge ist, auch die Zusammenarbeit?
Also ich habe da jetzt, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr von gehört, dass da irgendwie großartig was passiert. Das läuft auch relativ dezentral ab. Also ich habe da immer mal wieder mit, also bei dieser Freedom Box, da ist die Idee, man hat eben so eine kleine Box, irgendwie Raspberry Pi gab es damals noch nicht, aber jetzt würde man sagen, so ein Raspberry Pi in einer Box, man steckt den zu Hause ein und hat lauter so lokale Dienste und sinnvolle Services und kann das irgendwie über Webinterface alles konfigurieren und als lokalen Cloud Storage benutzen und so weiter. Also da war immer schon so mein Gefühl, die haben sich zu viel vorgenommen. Also es war irgendwie nie klar, was das eigentlich können soll, weil das hieß immer, die Antwort war immer alles. Es soll irgendwie alles machen können, und dadurch haben sie sich, glaube ich, irgendwie auch nicht so richtig entschieden für einen klaren Markt und für eine klare Strategie, wie sie jetzt das Ding entwickeln. Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht mehr so richtig mitbekommen, wie viel Energie da noch reingesteckt wird und ob da überhaupt noch was passiert. Ich habe auch noch nie eine live gesehen. Angeblich funktionieren die jetzt irgendwie, aber die hatten auch keine richtige Marketingstrategie oder irgendwie, die wollten die auch nicht selber verkaufen, sondern nur entwickeln, und dann sollten sich irgendwelche anderen Verkäufer finden. Aber das und die Zusammenarbeit mit Tor war halt so, dass natürlich verschiedene Leute, die in dem Projekt rumschwirren, auch da irgendwie näher dran sind. Aber das sind dann vor allem irgendwelche US-Leute, weil die Freedom Box ja auch irgendwie in San Francisco und New York sitzen die Leute. Und da müsste man dann eher die fragen.
Ja, man sieht ja in den Beispielen, beziehungsweise jetzt im Tor-Browser, dass immer nur drei Nodes benutzt werden. Würde es Sinn machen, auch mehr zu benutzen?
Man kann technisch eigentlich mehr konfigurieren. Man könnte auch weniger nehmen. Also eigentlich reichen dir zwei aus, um das Grundprinzip umzusetzen, dass der erste Knoten weiß halt, wer Tor benutzt, der zweite weiß die Inhalte. Bei zwei ist es ein bisschen kritisch, weil man das relativ schnell dann irgendwie nachverfolgen würde. Man kommt zu dem letzten und zwingt ihn dazu, irgendwie den vorherigen zu nennen oder wie auch immer. Darum gibt es diesen dritten in der Mitte. Von drei auf vier, da gibt es so verschiedene Universitätspapers, die sich damit beschäftigt haben, was das macht mit der Anonymität und wie sich das so auswirkt. Aktuell ist so der Stand der Wissenschaft, dass sich das nicht lohnt. Also dass es einfach keine zusätzliche Sicherheit bringt. Der einzig valide Angriff ist ja so eine Traffic Correlation, dass man eben sagt, okay, man macht über Timing oder Paketgrößen eine Analyse, und die machst du immer bei Entry und Exit. Ob du dazwischen irgendwie 20 oder 50 oder 100 oder 2000 Knoten hast, ist völlig egal, weil insgesamt kommt es nur darauf an, der Zeitabstand zwischen Eingang und Ausgang. Und ein anderes Problem ist dann wieder, jeder sollte dieselbe Strategie benutzen. Du willst nicht abweichen von der Standardstrategie, die alle anderen Tor-Browser-Benutzer benutzen. Und deswegen ist es auf drei festgelegt, und es wird einem nicht einfach gemacht, das zu verändern. weil man nicht will, dass die Leute sich selbst gefährden, nur weil sie denken, ah cool, ich mache 10, ich halte es aus, es darf ganz langsam sein, aber ich bin dann super sicher, weil das ist eben nicht der Fall.
Ja, und zwar interessieren würde mich, wenn man jetzt zum Beispiel mithelfen will in diesem Tor-Projekt, könnte man ja selbst einen solchen Tor-Knoten aufsetzen. Hat das einen Sinn, auch wenn man nicht so viel Bandbreite hat und nicht so viel CPU-Leistung einerseits? Und das Zweite ist, wie ist das eigentlich mit den in legalen Fragen? Weil es könnte ja sein, dass irgendjemand jetzt zufällig über meinen Tor-Knoten, ohne dass ich davon weiß, auf irgendwelche illegalen Dinge zugreift. Was muss man da bedenken oder was sind da die Erfahrungen?
Ja. Also wer sich für das näher interessiert, es gibt die, nennen sich Exit Guidelines, Tor Exit Guidelines. Da wird es insbesondere für Exit-Knoten beschrieben, was so die Umstände sind und auf was man achten sollte, weil es bei Exits insbesondere darum geht, dass du da eben im Internet in Erscheinung trittst. Als Entry Node nimmst du Verbindungen, verschlüsselte vom Client entgegen. Und als in der Mitte verschiebst du einfach irgendwie verschlüsselten Verkehr. Das heißt, der Einzige, der irgendwie in Erscheinung tritt und Stress kriegen könnte, ist eben jemand, der Exit-Knoten betreibt. Für Non-Exit, das kann man beliebig bei allen möglichen Providern machen. Da würde ich auch nicht irgendwie mit den Providern sprechen oder sonst was, weil da gibt es eigentlich nichts. Da treten keine Probleme auf. Das kann man insbesondere, könnte man das auch von zu Hause machen. Man muss sich halt eine Port-Weiterleitung einrichten, damit auch wirklich ein offener Port durchgereicht wird. Auf der anderen Seite rentiert sich's auf so Heimleitungen nicht wirklich. Also die Bandbreite Anforderung, es gibt keine festgesetzte, aber ich würde sagen, so unter 20 Mbit macht das jetzt heutzutage keinen Sinn. Das verändert sich immer im Laufe der Zeit, je mehr Kapazität das Netzwerk hat, desto weniger sinnvoll kann man beitragen mit kleinerer Bandbreite. Da tut sich aber auch was, weil die Strategie, wie jetzt, also einmal hast du das Problem, dass du in dem Moment, wo du als Tor-Client deinen Pfad auswählen willst, brauchst du gewisse Infos. Also du möchtest vielleicht wissen, wie ausgelastet sind die einzelnen Knoten. Wenn du das zu häufig austauscht, dann müssen diese ganzen Informationen an alle 2 Millionen Clients die ganze Zeit. Und das Dokument ist schon ein paar MB groß, das halt beschreibt, wie der aktuelle Zustand des Netzes ist. Und das irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend zu pumpen, überlastet gerade Clients auf Mobilgeräten oder auf schlechten Internetleitungen. Und deswegen gibt es einmal die Stunde gibt's ein Update. Und das heißt, die Informationen können potenziell 50 Minuten her sein und wer weiß, was in 50 Minuten welche Clients da welche Strategie gewählt haben. Und deswegen hat man es halt eben leider auch, dass man manchmal einen erwischt, der halt gerade total ausgelastet ist, weil er vor einer Stunde noch leer war. Und so ändert sich das jede Stunde, weil du immer nur einen Stunden-Snapshot hast, über die Knoten Bescheid zu wissen. Und aktuell ist diese Strategie es ist schwierig, eine gute Strategie zu definieren, die die Kleinen auch sinnvoll bestückt. Weil du könntest natürlich sagen, okay, ich will nur ganz selten, dann, dass der Kleine benutzt wird und dafür kriegt ihn nur einer Nutzer und für den sind 20 Mbit super. Aber in dem Moment entscheiden vielleicht auch ganz viele andere zufällig, aha, nee, gehen wir mal auf den Kleinen, weil den benutzt ja keiner. Und deswegen ist von dem, was da so an Theorie reingesteckt wurde für diese Pfadselektion, werden momentan die größeren präferiert, weil man sagt, die haben mehr Puffer und die sind auch stabiler. Aber so ab 20 Mbit macht es durchaus Sinn und Non-Exit kann man ohne Probleme. Und beim Exit-Server ist es eben so, ich habe das ja vorher kurz gezeigt mit den ganzen Mails, die man kriegt. Man kriegt auch noch Faxe, wenn man eine Faxnummer hat. Wir haben da so einen Internet-Fax. Das sind vor allem Strafverfolgungsbehörden, die schicken dann so ein Auskunftsformular. Und da muss der Provider Bescheid wissen und mitspielen. Rechtlich ist das kein Problem, es ist eher sozusagen in der Praxis ein Problem. Von der Haftung her und so weiter ist man ausgeschlossen. Also im europäischen Rechtsraum darf man diese Nutzerdaten gar nicht haben, weil man sie nicht für Abrechnungszwecke braucht. Das gilt auch nach wie vor. Man fällt auch nicht unter diese Debatten von Vorratsdatenspeicherung, weil da geht es um Access Provider. um Tor zu benutzen, braucht man bereits einen Internetzugang. Man muss schon bereits von irgendwem eine IP-Adresse bekommen haben. Und das Ganze macht es sozusagen immer noch spannend, weil man sozusagen in dem Rechtsraum ist, wo man Nutzerdaten eigentlich gar nicht erfassen darf. Und deswegen ist die Auskunft am Schluss, tut mir leid, ich habe die Daten nicht. Und übrigens hier ist der Paragraph, der mir verbietet, dass ich diese Daten überhaupt habe. Also und das ist auch relativ eindeutig formuliert. Ich weiß jetzt nicht für Österreich, könnte aber hier sogar gelistet sein. Also hier gibt es so ein paar Links und für Österreich ist diese E-Commerce-Geschichte verlinkt. Die ist jeweils dann umgesetzt und das ist sozusagen die deutsche Umsetzung. Darf personenbezogene Daten eines Nutzers nur erheben und verwenden, soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme von Telemedien zu ermöglichen und abzurechnen. Nachdem unsere Dienste kostenfrei sind und die jeder benutzen darf, schließt das hier eindeutig aus, dass wir überhaupt Nutzerdaten erheben dürfen. Und damit stellt sich jeder, also damit ist dann jeder zufrieden. Das ist halt einfach so. Das ist der Rechtsrahmen. Aber man kommt halt immer mal wieder in Kontakt damit und da gehen wir hier auf diesem Exit Guidelines ausführlicher drauf ein, was man alles tun kann und wie man auf Provider zugeht, am besten, um das zu klären. Also zu Hause würde ich das nicht machen, weil wenn der Provider die erste Beschwerde kriegt, dann kündigen dir da einen Vertrag und tschüss. Also.
Darf ich in dem Zusammenhang eine Frage, wie ist es in Deutschland zum Beispiel mit der Anschlusshaftung?
Mit der Washaftung?
Anschlusshaftung, oder wie es genau heißt.
Störerhaftung.
Ah, Störerhaftung.
Das kenne ich. Moment, ich mache mal kurz noch was auf. Das ist vielleicht noch interessant. Das ist so seit Jahren unverändert unser Antwortschreiben. So schaut es dann aus. Bezüglich Ihrer Anfrage muss ich Ihnen leider mitteilen, dass wir auf Basis von § 15, den habe ich gerade hergezeigt, zu keinem Zeitpunkt nutzerbezogene Verbindungsdaten vorhalten. Und dann irgendwie so ein bisschen erklärbar. Also es gibt auch Betreiber, die schreiben nur diese eine Zeile. So, wir haben keine Nutzerdaten. Ich finde es immer ganz hilfreich, da auch gleich edukative Maßnahmen zu ergreifen und biete Ihnen auch gerne an, denen zu erklären, warum wir das machen und so. Deswegen ist es hier so ein bisschen Wall of Text-artig. Störerhaftung. Jein. Also Störerhaftung ist so ein Rechtsprinzip, das ist sozusagen außerhalb von jedem Gesetzestext. Es ist immer so, wenn du irgendwen unterstützt dabei, eine Straftat zu begehen, dann tritt diese Störerhaftung in Kraft. Es gab ja jetzt eine Reform in Deutschland, wo dann, das ist gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also mein Eindruck und das, was ich so mit Anwälten gesprochen habe, ist es in Deutschland nur deswegen zu dieser Debatte mit Störerhaftung gekommen, weil sich ein paar Aktivisten irgendwie zu sehr aufgeregt haben. Eigentlich war die Rechtslage eindeutig genug formuliert. Es gab nur ein paar Gerichtsverfahren, wo die Richter, die haben halt überhaupt keinen Plan von diesem Internet. Und das sind teilweise haarsträubende Urteile auf irgendwelchen Landesgerichtsebenen oder sowas, weil die Leute halt einfach überhaupt keinen Plan haben. Und auch oft so Fälle, die ich mir näher angeschaut habe, waren alles so Fälle, wo die Leute halt sichtlich sich versucht haben rauszureden. Die kamen erst mit der Strategie, mit der Ausrede und dann mit der Ausrede. Ich habe aus Versehen kein Passwort gesetzt für meinen Router oder wie auch immer. Statt zu sagen, nein, ich habe hier ein offenes WLAN betrieben, ich stehe dafür ein und für mich gilt die und die Gesetzeslage, haben die Leute eben oft versucht, sich irgendwie so ein bisschen rauszureden. Und das hat dann zu dieser Kampagne geführt rund um Freifunk irgendwie, dass man doch diese Störerhaftung klären soll. Und inzwischen hat es dazu geführt, dass es sozusagen eine explizite Klarstellung, dass man auch nicht als Störer in Haftung genommen werden kann, in die Gesetze gelaufen ist, jetzt irgendwie seit ein paar Wochen, glaube ich, ist es rechtsgültig in Deutschland. Aber auch in der Zwischenzeit, wenn du eine sinnvolle, kompetente Rechtsvertretung hast, war es kein Problem. Aber man muss immer unterscheiden zwischen eben Access-Providern, also solche Zugangsprovider, offener WLAN-Knoten oder sonst was, und Internet-Service-Providern oder so Dienstleistern. Und das eine ist sozusagen, in Deutschland ist das Telemediengesetz, das gilt für alle Dienstleistungen, Webseiten und so weiter. Und je nach Interpretation will man natürlich darauf pochen, dass sowas wie ein VPN-Server, VPN-Dienst oder ein Tor-Exit-Knoten und so weiter, dadurch, dass man gar keinen Zugang zum Internet vermittelt, sondern nur innerhalb des Internets irgendwelche Dienste, klar in das Telemediengesetz fällt. Da gibt es aber auch abweichende Meinungen, aber man möchte das gerne so verfestigen, dass es klar ist, dass wir uns im Telemediengesetz bewegen. Und da war eigentlich auch schon immer, da gibt es dann so Sachen wie Paragraph 8, Durchleitung von Informationen. Und ich denke, in Österreich gibt es äquivalent, weil das sind alles europäische Richtlinien, die da umgesetzt werden. Das ist eigentlich 1:1 aus der europäischen Richtlinie. Und das ist seit Jahr und Tag so, dass du für fremde Informationen, die du übermittelst oder den Zugang vermittelst, nur dann nicht verantwortlich bist, wenn du die Übermittlung nicht veranlasst hast, den Adressaten nicht gewählt hast und die übermittelnden Informationen nicht ausgewählt oder verändert hast. Und das ist auch wieder schön hier, bam, 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 genau das ist, was ein Tor-Exit macht, genau das ist, was VPN-Dienst macht und so weiter. Und das haben sie relativ neu eingebaut und da kommt dann diese Störerhaftung ins Spiel. Den gab es lange nicht, ist nämlich das absichtlich zusammenzuarbeiten, um rechtswidrige Handlungen zu begehen. Und das ist was im Einzelfall beurteilt wird. Also da kommt es dann auch darauf an, wie viele Chatlogs haben Sie von dem Exit-Betreiber, der vorher mit irgendwelchen Leuten irgendwie gechattet hat, die eindeutig irgendwas Rechtswidriges machen wollten. Und dann hat der Typ gesagt, ja, ja, klar, mach das über meinen VPN oder sowas. Da gibt es so ein paar Gerichtsfälle. Also das ist halt einfach Schwachsinn. Das ist, wenn die Leute einem ankommen und irgendwas, eine Straftat machen wollt, helft ihnen nicht. Wenn die Leute aber ankommen und sagen, ich habe da eine Frage in der Theorie, wie das gehen würde, das XYZ, dann kann man den Leuten helfen. Aber das gilt für alle Bereiche. Also ich meine so, halt mal dieses Messer und bewege es nach vorne oder so. Also es kommt immer darauf an, es sind Einzelfallsachen. Was so ein bisschen unschön ist, ist, es gab jetzt zwei, ich glaube Düsseldorf hat es vielleicht, genau, das ist sogar noch hier in meiner History. Ist das das? Nee, das ist 2009, das ist irgendwas anderes. Es gab jetzt in Deutschland dieses Jahr zwei Fälle, in denen Exit-Betreiber in Haftung genommen wurden für Urheberrechtsverstöße, weil ihnen nachgewiesen werden konnte, dass sie darauf hingewiesen wurden und dann trotzdem weiterhin nichts dagegen getan haben. Nach Ansicht dieser Richter hätten sie technische Maßnahmen ergreifen können, um diese Urheberrechtsverletzungen verhindern zu können. Das ist darauf zurückzuführen, dass da halt auf der einen Seite inkompetente Gerichte sind und auf der anderen Seite inkompetente Anwälte. Weil man eigentlich klar darstellen kann, da geht es immer um eine Verhältnismäßigkeit. Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel gab es diesen Fall gegen Morpheus, der hat Wikileaks.de betrieben und Wikileaks.de als DNS-Entry einfach auf Wikileaks-Infrastruktur gezeigt. Und die Frage war, kann er jetzt dafür in Haftung genommen werden, dass Wikileaks irgendwelche Sperrlisten veröffentlicht hat, auf denen auch kinderpornografische Materialien verlinkt waren. Das war irgendeine Sperrliste von irgendeinem Land. Und was man da argumentiert, ist immer die Verhältnismäßigkeit. Wenn ich sage, ich kann entweder nur den DNS-Eintrag löschen und dadurch sind alle Inhalte weg, oder ich kann einfach nicht eingreifen in einzelne Inhalte, dann ist es unverhältnismäßig. Und genauso hier wurde wohl in beiden Fällen, das war einmal Landesgericht und einmal Oberlandesgericht, nicht versucht zu argumentieren, dass eine Sperrung bedeuten würde, dass man einen Haufen anderes Zeug auch sperrt. Das ist noch nicht zu Ende ausgefochten, also das ist ja immer so, dass es gibt halt Rechtsgrundlagen und die sehen eigentlich sehr schön aus, da sind wir auch entspannt und dann kommt es auf die Einzelfälle an und dann muss man dafür sorgen, dass die Einzelfälle frühzeitig mit kompetenten Leuten in Kontakt kommen. Es gibt verschiedene Organisationen, die da Rechtshilfe leisten, die auch Anwaltskosten übernehmen würden und so weiter, weil man hat eigentlich Interesse, das mal so weit wie möglich durchzufechten. Das Problem ist, wenn du einen guten Anwalt hast, dann wird sofort gecancelt und dann kommt es meistens gar nicht zu der Gerichtsverhandlung. Das heißt, nur wenn du einen inkompetenten Anwalt hast, dann wird es eben wie in dem Beispiel jetzt bis zum Oberlandesgericht durchgefochten. Also das ist ja sozusagen schon mal Amtsgericht, Landgericht und dann Oberlandesgericht. Und dann natürlich Fail. Also ist auch blöd. Wenn du einen guten hast, dann taucht es nicht auf in der Rechtsprechung, dann gibt es auch keine Fälle, weil die schon eingestellt werden früh genug. Und wenn du dich schlecht anstellst, dann gibt es halt schlechte Vorbildfälle, die vielleicht in anderen Konstellationen, wo wieder lauter inkompetente Leute in einem Raum sitzen und sich den Kopf kratzen, was dieses Internet eigentlich ist, sich freuen, oh, da hat jemand da in Düsseldorf schon mal was entschieden und das ist ja ein Oberlandesgericht, das wird ja wohl wissen, was es tut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, aktuell würde ich mir da nicht so Gedanken machen, aber wenn man Exit betreiben will, muss man ein bisschen dieses Risiko eingehen. Das andere praktische Risiko, was weniger ein Rechtsrisiko ist, sondern einfach ein praktisches Verfahrensrisiko, ist, dass es wird eine Anfrage geben, wem gehört denn diese IP-Adresse, dann gehört die irgendeinem Provider, dann gehen sie zu dem Provider und sagen, gib mir mal die Nutzerdaten von der IP-Adresse zu dem Zeitpunkt und dann sagt er, ja, der Server ist angemietet von dir. Dann hat die Polizei jetzt deine Adresse und deinen Namen und dann wird irgendein Durchsuchungsbeschluss vom Richter unterzeichnet und dann kommen sie zu dir um 4 Uhr morgens am Sonntag und klopfen an die Tür und sagen, wir nehmen jetzt erstmal hier alles mit. In dem Moment ist es zu spät. Also in dem Moment kannst du dich nicht mehr wehren. Das sind ausführende Organe, du brauchst den Polizisten überhaupt nichts erklären, weil die haben ihren Schrieb und da steht drauf, die sollen alles elektronische Equipment mitnehmen. Das heißt, das muss man erstmal über sich ergehen lassen. Wenn es dazu kommt, dann nehmen die alles mit. Und dann geht man halt irgendwann mal hin oder macht eine schriftliche Aussage und sagt, hey Leute, schaut mal her, das ist ein Tor-Exit, der war zu dem Zeitpunkt Tor-Exit, hier ist die IP-Adresse, der Timestamp, man kann in der Datenbank nachschauen, dass das auch wirklich ein Tor-Exit war und dann kann sich das aber hinziehen, bis die auch feststellen, okay, das ist nicht wirklich der, den wir suchen und dann kann es halt mal irgendwie 6 bis 12 Monate dauern, bis du deine Hardware wieder kriegst. Kommen mir selten Fälle zu Ohren, aber wenn das irgendwie, das ist ja so ein dezentrales Netz von Polizisten, also das ist irgendeine Polizeidienststelle in irgendeinem Kaff und da sitzt so ein armer Tropf, der hat irgendwie mal gezeigt, dass er irgendwie weiß, wie man Computer einschaltet und muss deswegen Cybercrime machen. Das ist einfach Standardvorgehen. Okay, IP-Adresse. Kriegen wir teilweise als Beweismaterial, warum unsere IP-Adresse da aufgetaucht ist, Screenshots von so Third-Party-Whois-Diensten mit so Werbebannern drauf und so weiter, weil die nicht wissen, wie man Whois benutzt, sondern auf eine Webseite gehen, wo man den Eigentümer von der IP-Adresse nachschauen kann. Und dann kriegen wir das als Kopie schön mit den ganzen Werbebannern und so weiter. Ich meine, datenschutzrechtlich die Hölle. Aber ich meine, so operieren die, das ist halt leider so. Also, ich weiß nicht, ich kann jetzt hier mal irgendwie, wie viel Zeit haben wir dann? Wir haben immer noch Zeit. Der Wahnsinn. Irgendwie kann ich doch hier nur Attachments wegspeichern. Ja, wir haben Zeit. Lass mal da hin. Ja, die Attachments in eigenen Unverzeichnissen. So schaut das aus, so als Beispiel. Das ist auch immer sehr nett, irgendwie mit diesen 4 Ausrufezeichen. Ja, also dann kriegt man hier eben, da geht es um Onion 2, glaube ich. Genau, also die beziehen sich dann schon auf die richtigen Dinge und wollen Verbindungsdaten. Das ist jetzt nicht ganz so interessant. Schauen wir uns mal das nächste an. Die schauen auch immer anders aus. Also man sieht, das sind halt einfach alles irgendwelche, die haben schon so ein schönes Formular und wollen allen möglichen Kram, den wir halt nicht haben. Ja. Das ist BKA. Eilt. Auskunftsersuchen. Ja, so schaut es dann aus. Ich weiß auch nicht, warum die Deutsche Telekom AG denen das mitteilt, weil das ist nicht bei der Telekom, die IP-Adresse. Also die haben scheinbar irgendwie so ein Service Agreement, dass die Deutsche Telekom die Kompetenz hat, ihnen mitzuteilen, wer der Betreiber ist. Das ist nochmal WKA. Gut, da geht es um Hosting. Ja. Ja. Jetzt finde ich gerade keins, wo so ein schönes Beweis-Attachment dran ist. Nochmal BKA, Sachsen. Also man, ja, ich hatte schon mal vor, die irgendwie zu veröffentlichen. Wir haben auch schon mal mit einem Anwalt gesprochen. Ich darf die herzeigen, insbesondere wenn das schon etwas her ist. Ich würde aber trotzdem gerne die Sachbearbeiter rausnehmen und so. Das muss ja nicht. Die haben auch ein relativ schönes, langes irgendwie. Also da sieht man mal, was sie so alles kennen und fragen. Ja. Also deswegen Exit-Betrieb will man sich überlegen, will man vermutlich auch nicht als Privatperson machen, sondern eher als Verein oder sowas. Das führt dann halt eben dazu, dass man, was habe ich denn? Ist das einer von uns? Nee. Hier, das ist eine von uns. Also wenn man bei uns im Whois schaut, das kann man jetzt nicht so gut, ich mache das mal im Web auf. Kann man es besser lesen als auf Kommandozeile. Also wenn man bei uns nachschaut, wer die Knoten betreibt, kriegt man halt eben, okay, das ist schon mal keine Privatperson. Und das ist bei so einem Verfahren, die fragen sich halt durch, bis sie eine Einzelperson haben. Das heißt, wir werden auch nicht als Beschuldigte irgendwie angesprochen oder sowas, sondern wir sind halt Betreiber und werden dann als Betreiber nach Nutzerdaten, wie man jetzt in den Faxen gesehen hat. Es geht immer darum, was habt ihr für Bestandsdaten. In dem Moment, wo da irgendwie eine Privatperson auftaucht oder vom Provider gesagt wird, ja, dieser Rechner ist vermietet an Person XY, dann setzt dieses, oh, ist das nicht vielleicht der, der wir suchen, und schickt man doch mal jemanden hin ein. Und ich meine, wir haben noch so Dinge wie, man kann da so Kommentare hinterlegen. Ich habe den Eindruck, manchmal hilft es, weil dann rufen sie schon an und wissen so ungefähr, um was es geht oder was sie erwarten können. Es ist auch nicht so, dass die das total ungewöhnlich finden, dass sie keine Nutzerdaten kriegen, weil auch die normalen Provider Nutzerdaten normalerweise nicht so lange vorhalten. Also das ändert sich jetzt mit diesen Vorratsdatenspeicherungen und geht immer so ein bisschen hin und her, was da die Lagerfristen angeht, aber es ist nach wie vor so, dass viele Provider in Deutschland zum Beispiel 7 Tage speichern. Und wenn ich mir die Anfragen so anschaue, dann ist da durchaus mal ein Monat vergangen, bis die irgendwie nachfragen. Also die werden schneller, also das wäre auch eine interessante Statistik, mal die ganzen Anfragen durchzugehen und zu schauen, wie sind eigentlich die Zeitabstände zwischen dem, worüber sie sich beschweren und wann die Anfrage kam. Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt alles immer besser läuft und schneller wird. Aber die sind das auch gewohnt, dass sie von den Providern genauso gesagt bekommen, die haben nichts.
Ja, ja, weitere Fragen? Keine mehr? Dann bedanke ich mich. Okay, eine noch.
Ganz letzte, vielleicht auch eine einfache Frage. Ist die Komplexität der Überwachung steigend, wenn die Nutzeranzahl steigt, oder ist es nahezu vernachlässigbar, ob das jetzt doppelt oder 10-mal so viele Nutzer im Tor-Netzwerk sind?
Das ist eine gute Frage, das ist eine wichtige Frage, weil also einmal geht es darum, dass man möglichst viele unterschiedliche Nutzergruppen braucht. Also weil wenn du sagst, das sind nur Aktivisten, die das benutzen, dann fällst du schon auf dadurch, dass du Tor benutzt. Das heißt, man will wirklich eine möglichst breite Masse der Bevölkerung, die aus unterschiedlichsten Gründen Tor benutzen, in dieses Netzwerk bringen. Und da jeder Einzelne trägt dazu bei, insbesondere wenn man den regionalen Aspekt hinzufügt. Also wenn man sich anschaut, in manchen Ländern gibt es halt nur irgendwie 10 Hanseln, die die Tor benutzen. Und dann ist es natürlich ein leichtes, bei denen mal kurz vorbeizuschauen und zu schauen, was die sonst so treiben. Wenn ganz viele andere aus Porngründen oder sonst wie Tor benutzen, dann schützt das die wirklich darauf angewiesen sind. Und das gilt sozusagen fast beliebig. Also je mehr Nutzer, desto sicherer sind die, die wirklich darauf angewiesen sind. Ja. Machen wir Schluss.
Machen wir Schluss. Dann herzlichen Dank für die sehr interessante Präsentation. Und vielleicht gibt es offline noch die eine oder andere Frage, was er sehr gerne beantworten kann, was vielleicht die Polizei nicht an Informationen bekommt. Danke.